FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Parod FM. Interview. Ich habe in den letzten paar Wochen in den Zeitungen gelesen, dass unser Präsi, Denis Simonet, nicht mehr will Präsident sein von der Schweizer Piratenpartei. Naja, ich habe gefunden, das will ich genauer wissen. Aber der Denis ist ein vielbeschäftigter Mann. Also habe ich mich im Bambel hinter einem Baum versteckt und mich auf die Lauer gelegt. Und wo er vorbeihuschen wollte, habe ich ihn gepackt und ihn mit Fragen bombardiert. Und ich habe die Chance gerade genutzt und ihn auch gefragt, wie das Ganze eigentlich mit den Piraten in der Schweiz angefangen hat. Was so die wichtigsten Stationen gewesen sind von den Piraten und natürlich auch, wie es in Zukunft mit dem Denis weitergehen wird. Was er mir da dabei alles an den Kopf geknallt hat, das hörst du im folgenden Podcast. Hey, hallo Denis.
Hey Rico, sali.
Wie wird man Präsident von der Schweizerischen Piratenpartei? Also, wie muss man da aufwachsen, dass man das wird?
Ich glaube, mit dem Aufwachsen jetzt nicht so viel zu tun kann. Eher mit dem Einfluss von außen. Meine Familie ist grundsätzlich nicht politisch aktiv. Also, ich glaube, mein Vater war mal in der SP, aber da habe ich also nicht viel mitbekommen. Das hat mich eigentlich auch nicht so interessiert, als ich klein war. Also, was passiert schon, aber mitzumachen eigentlich nicht.
Bist du denn als Jugendlicher in irgendwelchen Organisationen drin gewesen, wie Jungwacht oder sonst irgendwas, weißt du, wo so gruppendynamische und Vereinsgeschichten und so weiter wichtig sind?
Ja, in der Jungschar bin ich mal gesehen, aber mehr auch nicht. Da bin ich, als ich klein war, halt immer gegangen, regelmässig. Irgendwann, als es wieder nicht mehr so passt, habe ich aufgehört. Und dann bin ich ziemlich inaktiv gewesen. Aber am Gimmer bei einer Geschichtsprobe, wo es um die Schweiz ist gegangen, habe ich recht eine gute Note gehabt. Und in der Geschichte bin ich sonst schlecht gewesen. Also interessiert hat es mich aber, wie gesagt, eigentlich schon immer.
Zwischen schweizerischer Geschichte und schweizerischer Politik sind doch grosse Unterschiede, oder nicht?
Ja, dort ist es nicht um Geschichte gegangen, dort ist es wirklich um unser System gegangen, das politische System. Wie die Schweiz aufgebaut ist, mit den beiden Kammern, mit wie viel Nationalrat haben wir, was haben sie für Möglichkeiten im Rat, wie funktionieren Abstimmungen bei uns, wie hängen unsere Kantone zusammen, der Föderalismus und so weiter. Also es ist zwar im Fach Geschichte, aber es ist nicht Geschichte über die Gründung der Schweiz gewesen.
Ja, aber da bist du schon ein bisschen Exot. Also ich gebe ja auch Schule. Also meine Schüler, jedes Mal, wenn es heisst, so jetzt befassen wir uns mit Staaten, dann finden alle, ja, so ein Zeichen. Ist doch in deiner Klasse sicher auch so gewesen.
Ja, es war ein Gimmer gewesen und dort haben andere natürlich auch Motivation gehabt, dort zu lernen. Erstaunlicherweise hat es mich wirklich ausnahmsweise interessiert. Also ganz viele andere Geschichten habe ich immer gefunden, ja, das war früher gewesen und was interessiert das und so, oder? Und genau bei diesem Thema hat es mich voll gepackt, es voll spannend gefunden und voll gern das gelernt und den Test gern geschrieben. Ich glaube, es ist 5 gehabt. Und die Geschichte habe ich normalerweise so 4, 3,5, wenn es möglich ist, schon mal aus 4,5 gehabt, hat das im Durchschnitt immer gerade auf eine 4 gesehen.
Wie bist du denn zum Thema Piraten und schweizerische Politik dazu gekommen, aktiv zu werden?
Passiv hat es mich wirklich schon immer interessiert, ich habe immer abgestimmt, ganz brav. An einem bestimmten Punkt habe ich dann mitbekommen, dass so ein SPler, der Roland Neff, dass der Computerspiele verbieten will. Und ich bin dort gerade voll der Gamer gewesen und ich gefunden, ja, hallo, warum will der das? Was hat er für eine Idee? Oder? Das gehört zu unserer Kultur, das ist ein Hobby, das machen auch meine Freunde. Und dann habe ich dem ein Mail geschickt und dem erklärt, warum dass er eigentlich das nicht darf verbieten, warum dass es gut ist, dass es diese Spiele gibt und was die ganzen Vorteile sind und so weiter. Und er hat nachher eigentlich nichts Besseres zu tun gehabt, als mir irgendwie zu schreiben, gehen sie in sich und analysieren sie ihre Gefühle und warum muss ich töten, um auf die Rechnung zu kommen. Und ja, ich habe mir schon ein bisschen enttäuscht, die Antwort, und gleichzeitig halt auch so ein bisschen, ich bin auf den Magen gelegen und dann habe ich gefunden, jetzt, also da muss etwas gehen.
Okay, also hast du 0815-Brief-Retour gekriegt.
Das war ein Standard-Mail gewesen, alle. Ich habe mir voll Mühe gegeben, also ich habe wirklich voll Erwartungen gehabt und gefunden, juhu, jetzt habe ich meine ersten Tage gemacht, jetzt aktiv mit so einem Politiker kommuniziert, oder? Und Mühe gegeben, ich habe wirklich mehr als eine Stunde gehabt an dem Mail. Und dann kommt so etwas zurück, und bin ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht gewesen.
Und dann bist du irgendwo sauer gewesen und hast gefunden, jetzt muss was passieren. Aber die meisten finden dann, ja, okay, Sauerei und furchtbar und geben dann erst recht auf. Wieso du nicht?
Eigentlich ist es so gesehen, weil dann hat es noch keine Piratenpartei gegeben, auch wenn es jetzt in Werbung tönt. Das war ja im 08 gesehen. Und ich habe dann noch gedacht, ja, also da muss etwas gehen. Ich habe mir mal angefangen schlau machen, was gibt es für Parteien. Und bei anderen gefunden, ja gut, die einen haben so ein bisschen das Gute in die Richtung, aber ganz schlecht in die andere Richtung. Und ich habe nichts gefunden, ich mit kann identifizieren. Und dann gefunden, ja, also kann man nichts machen, ist halt so. Und ja, eben wie gesagt, hast du gedacht, ah, Scheissdreck. Und die haben keine Ahnung und alles, oder? Erst ein Jahr später, wo mir jemand gesagt hat, es gäbe in der Schweiz gleich auch eine Piratenpartei, habe ich dann gefunden, oh, Achtung, das könnte die Partei sein, die ich jetzt schon ein Jahr lang habe noch gesucht.
Wer hat dir das gesagt, respektive wer hat da die ersten Gedanken in der Schweiz gehabt, Piratenpartei zu gründen?
Gesagt hat es mir die Lumi, sie war ja Aktuarin gewesen, ein Zeitchen bei uns im Vorstand der Piratenpartei Schweiz, Barbara Scherer. Sie hat mir da im IRC-Channel von ETH, also wenn es zu einem Chat kam, wo wir sie gesehen haben, haben wir dort geschrieben, hallo, da gibt es in diesem Netz einen Channel mit Leuten, die gerne eine Piratenpartei gründen wollen. Das ist noch eine gute Sache. Und ich habe gefunden, was? Hey, cool, dann kann ich doch auch gerade mit denen reden. Und ja, da habe ich mit ihnen geredet und eben das Ganze erfahren, was sie vorhaben und bin begeistert gewesen. In diesem Gespräch habe ich dann auch erfahren, dass es von jemandem kommt, der Der Gringo heisst online. Das ist unser ehemaliger Chef der Arbeitsgruppe Digitale Infrastruktur. Er hat damals, also etwa 2 Jahre früher, im Forum von der Pirate Parties International, hat er hineingeschrieben, hey, wie wäre das? In der Schweiz könnte man doch auch so eine Partei gründen. Dort drinnen haben auch andere Länder geschrieben, also Leute von anderen Ländern, und die hat man sich austauschen können. Das ist wirklich eine Kommunikationsplattform, sie hat man sich suchen. Sie haben dann dort etwa 2 Jahre lang immer wieder probiert, ein bisschen überlegt. Und gerade noch nie wieder zugekommen, haben sie eigentlich es mal geschafft, eine Doodle-Umfrage umzusetzen. Mit all denen, die aktiv waren, sie keine 10 und dann ist eben der Termin der 12. Juli 2009 rausgekommen mit dieser Umfrage. Dann bin ich eben gerade dort gewesen und mitbekommen, 12. Juli, juhu, ich gründe mit.
Wie viel vorher hast du das erfahren? Also wenn du sagst, 12. Juli hat das angefangen, geht relativ viel zu tun, oder nicht?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Medieninteresse man hat im Vorfeld. Ich bin Ende Mai dazugekommen, Mitte, Ende Mai. In dieser Phase, wo es eben einfach 10 Leute nicht ganz hat gegeben. Und gerade dann, wo ich bin gekommen, haben sie sich überlegt eben, was muss man machen, Statuten und so. Wir hatten zum Glück einen Anwalt in unserem Team gehabt. Das heisst, der hat können schauen, wegen Statuten, oder? Dann ist auch die Frage, eine Facebook-Gruppe zu gründen, zum Beispiel. Weil wir müssen ja irgendwie darauf aufmerksam machen, irgendwie zu den Leuten gehen. Da niemand hat Facebook gehabt, ich als Einzige, weil halt so Kollegenkreis, alle haben mich dazu gedrängt, dann habe ich gefunden, ja, alles, und dann mache ich halt so einen blöden Facebook-Account, oder? Dann habe ich am Schluss dann so eine Gruppe gegründet, halt, wo ich der Einzige war, der das konnte, und habe sie Piratenpartei Schweiz genannt. Dann hat es gerade diffig sehr viele Mitglieder in dieser Gruppe und 20 Minuten davon Wimper gekommen und uns angefragt, würdet ihr gerne Infos geben, finden wir cool, in der Schweiz auch eine Piratenpartei, unbedingt.
In Facebook hat das Ganze angefangen, das tut doch aber irgendwo unheimlich weh.
Es hat nicht in Facebook angefangen. Es hat auf dem Forum von Pirate Parties International angefangen, ist im IRC weitergegangen und hat dann wegen Facebook am Anfang gerade so Erfolg gehabt.
Auf Twitter haben sie sicher schon einiges veranstaltet wegen dem, das hat 20 Minuten scheinbar nicht gelesen, aber auf Facebook schon.
Nein, Twitter-Account hat es keinen gegeben zu diesem Zeitpunkt. Wirklich nur Facebook, weil ja, dann eigentlich Twitter noch gar nicht kennt, zum ehrlich sein.
Ja, ich bin gerade unheimlich erstaunt, weil jedes Mal, wenn man findet bei den Piraten, man hat einen Facebook-Account, wird man fast gelüncht, dass Facebook doch da einen wichtigen Teil mitgespielt hat, ist doch irgendwo spannend.
Das ist das Problem von Facebook, es ist leider wichtig, weil sonst wäre es jetzt auch das Problem, weil dann würde es niemand brauchen und dann wäre es weniger schlimm, was sie machen. Also es wäre immer schlimm, was sie machen, aber die Auswirkung wäre halt weniger gross, oder?
Wo 20 Minuten einen Bericht gemacht hat, war das so ein 5-Zeiler gewesen, oder wie gross ist das gewesen?
Ja, das ist eben das gewesen, was es überrascht hat. Wir haben dort noch gewährleistet, wollen wir nicht. Es war auch nicht klar gewesen, wer jetzt für was kandidiert, und ich dann noch lange nicht daran denkt, irgendwie als Präsident zu kandidieren, oder? Und dann haben wir gefunden, gut, machen wir, aber schriftlich. Und dann hat der Journalist ein paar Fragen schriftlich uns geschickt, per E-Mail, und wir haben die gemeinsam beantwortet, also, bei jeder Frage hat jeder von uns einen Senf dazu abgegeben und haben das zurückgeschickt. Und ich habe natürlich damals den Prozess noch nicht gekannt. Und am nächsten Morgen gehe ich so 20 Minuten holen, juhu, was steht denn, oder? Und dann sind wir tatsächlich auf der Titelseite, also wirklich als Headline, als die Top-Story mit dem Titel oben dran, mit der fetten Grafik unten dran angekündigt sein. Und ich habe herausgefunden, dass das wirklich in ganz der Schweiz war, in allen Sprachregionen. Also es hat 1,3 Millionen Exemplare oder Leser gegeben, die das haben mitbekommen auf einen Schlag. Und das war natürlich gewaltig gewesen.
Das findet doch gewaltige Beachtung. Was war die Reaktion darauf gewesen?
Einfach mal meine Schwester, die sagt, ey, da bist du in 20 Minuten. Dann noch ganz, ganz, ganz viele andere Medien, die uns auch angefragt haben, was weiter genau, warum und so weiter. Dort hatte ich gerade Glück gehabt, ich war gerade in einem Urlaubssemester gewesen, das heisst, ich hatte Zeit gehabt und angeboten, ja gut, ich mache die Medienarbeit, wenn etwas kommt, könnt ihr mir es geben und ich beantworte sie bei jedem ganzen Tag etwas machen, oder? So für mich. Und dort habe ich meine erste Erfahrung auch mit Medien gemacht, ich hatte vorher noch nie irgendetwas gehabt, also da habe ich alles in dieser kurzen Zeit gesammelt, was ich jetzt kann. Mhm. Und dort hat es mir recht spannend gedacht, die Frage zu beantworten, die Arbeit zu machen. Und dann habe ich eben so ein bisschen überlegt, ja, eigentlich wäre es cool, so näher zu machen nach der Gründung. Oder? Aber es hat noch einen zweiten Effekt gehabt. Und zwar ganz, ganz, ganz viele User, die ich kommen. Im Forum sieht man das richtig, als Peak. Also man sieht wirklich die Benutzerzahlen, Registrationen pro Tag, alles so tief, so ein, zwei User, wenn es hochkommt. Und an dem Tag einfach wumm, rauf, oder? Echt auf einen Schlag ein paar hundert Leute innerhalb von wenigen Tagen. Aktivität auf rasant, irgendwie 40 User im Forum, die aktiv mitschreiben, wollen mitgründen, wollen Statuten mit überlegen. Dann ist es schnell mal klar geworden, dass es eben nicht einfach so ein paar Leute sind, die sich im Büroraum treffen können, sondern ein paar hundert, also ja, es sind schlussendlich 137 gewesen, wo man muss in irgendeiner Halle platzieren, weil sonst können wir auch nicht zusammen gründen, oder? Mit dieser Aufmerksamkeit, die es gegeben hat.
Ist da bei euch nicht leicht Panik ausgebrochen? Also zuerst 10 Leute und dann gibt es einen Artikel und nachher einfach wham! Das ist schon für 10 Leute eine vernünftige Gründung durchzuziehen, ist nicht so einfach. Aber dann plötzlich herauszufinden, da könnten noch 100 Leute kommen. Wie ist es euch so ergangen?
Es ist wirklich etwas anderes gewesen. Wir haben schnell erkannt, dass es auch Treffen braucht. Also wir haben ein Organisationskomitee-Treffen gemacht, dass sie einfach alle kommen, die wollen. Sie haben die 20 aktive Leute gesehen. Ein paar von denen sind immer noch mal, also der Thomas Bruder zum Beispiel ist dort auch dabei gewesen. Er ist jetzt unser Koordinator. Wir haben halt überlegt und wir haben das gebüschelt, wir haben alles gemacht, was es braucht, eine Halle gesucht, Statuten eben erarbeitet und erstaunlicherweise waren die Statuten eigentlich das anstrengendste gewesen. Wir haben wirklich einen Monat lang um die Statuten gestritten im Forum. Das waren wirklich 20, 30, 40 Leute, die einfach alle ihre Vorstellung hatten, was muss jetzt da drinnen stehen. Das war ziemlich kräftezerrend, immer seine Position zu verteidigen über diesen langen Zeitraum.
Und in den Statuten haben wir immer noch zu beißen. Also nicht, weil sie nicht gut sind, aber ja, es sind ja dauernd irgendwelche Änderungen oder sowas.
Das ist halt das Schicksal von Statuten.
Aber nachher sind wir auf die Idee gekommen, habe ich wenigstens gelesen, den Gründungsort Zürich Affoltern zu machen. Um Himmels Willen, wieso Zürich Affoltern?
Das ist eine andere Geschichte. Der Städi, das ist auch ein Mitglied von uns, der ist auch bei den Organisationstreffen gekommen. Mit dem habe ich ein bisschen vorher, weil er sich interessiert hat, gechattet und überzeugt, hier mitzumachen. Er hat dann gefunden, ja, er hat hier eine Möglichkeit, so eine Halle in Affoltern. Gar nicht mal so teuer. Und dann haben wir natürlich gefunden, ja, wir brauchen eine Halle und dort haben alle Leute Platz. Warum nicht? Machen wir. Also es ist wirklich einfach, weil es ein Angebot war. Es ist nicht irgendwie, wir haben gedacht, ja, wir können es doch in Zürich Affoltern machen.
Ja, was heisst eine Halle? Was ist denn das für eine Halle? Eine Industriehalle? Eine Turnhalle? Was für eine Halle ist das?
Ich habe leider vergessen, wie sie heisst, aber es ist eine Halle, wo so Läden drinnen sind. Und Coiffeursalon, glaube ich, und so. Und vorne dran hat es so eine Vorraum, also so eine grosse mit einer Brunnen in der Mitte. Und dort innen haben wir können auf Heimende eine Bühne aufstellen mit Beschauung und so. Und dort haben eigentlich genug Leute Platz gehabt.
Und wie viele sind denn effektiv gekommen?
Also wir haben 137 Gründungsmitglieder gehabt und mit Medien und Gästen, die kamen. Durch Cedric Wermuth zum Beispiel ist gekommen, der ist jetzt Nationalrat und damals noch Presse von Juso gewesen. Ist auch dort gewesen und es sind ganz viele Neugierige dort gewesen. Und ich denke, es sind so 150, 160 Leute locker vor Ort gewesen, wenn nicht mehr.
Also ein grösseren Event, definitiv. Wie habt ihr euch nachher denn formiert? Also es hat ja dann als erstes einmal ein Vorstand gewählt werden. Hat es da zu wenig Leute gehabt? Hat es zu viele Leute gehabt? Niemand hat wählen? Oder?
Es hat bei jedem Posten mindestens zwei Kandidaten gehabt. Die haben sich alle vorgestellt. Ich hatte einen Konkurrent gehabt. Das war der Simon Moon gewesen. Er hat mal so ein Peer-to-Peer-Netzwerk betrieben und durch das durch so eine Hausdurchsuchung gehabt, wo sie wirklich einen Server beschlagnahmt und so einen Prozess im Haus. Ich glaube, da ist am Schluss rausgekommen, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, so Beihilfe zum Download von Musik. Er ist dort auch angetreten, gegen mich kandidiert und er hat sich vorgestellt, ich habe mich vorgestellt und ich glaube, ich habe etwa so zwei Drittel von der Stimme gehabt und er ein Drittel. Bei den anderen ist es zum Teil auch mehrere Wahlgänge gegeben. Also es ist nicht so gewesen, dass alles klar ist am Anfang. Es hat Leute gehabt, es hat richtige Wahlen gegeben.
Dann habt ihr euch gegründet, wunderbar, neues Amt, alles klar. Wahrscheinlich ist keiner von euch wirklich bewusst gewesen, was das heisst. Sind ihr heimgegangen, nachher wahrscheinlich einmal schlecht geschlafen und dann?
Also vielleicht noch wegen nicht wissen, was das heisst. Also da stimme ich dir zu, weil an dem Tag, gerade nach der Gründung, habe ich einfach näher, wirklich irgendwie 2-3 Minuten näher, als ich runtergegangen bin, habe ich so eine Kamera vor dem Gerät gehabt, von SRG und so einen Tagesschau-Moderator oder Tagesschau-Reporter, der mir Fragen stellt. Und das erste Mal so vor einer Cam stehen, ja, es ist gewaltig. Also da hast du dann zittrige Beine beim ersten Mal. Dann ist noch Tele Zürich und so. Also ich habe eigentlich als allererstes Mal gespannt auf die Achtung gewartet, um mal die Tagesschau zu sehen, die Oben-Ausgabe von der Tagesschau. Die ist zum Glück gut gekommen. Man hat schon gemerkt, dass ich nervös war, aber jetzt nicht irgendwie erzählt, dass mir der Weltuntergang prophezei, und das ist schon mal gut.
Und wie ist das Gefühl, an der Tagesschau erwähnt zu werden?
Es ist eher so die Überlegung, die dort ist, erzähle ich einen Scheiß oder habe ich jetzt etwas Gutes gesagt? Ich habe mir eigentlich gar nicht überlegt, ob es jetzt cool ist oder nicht, sondern es ist ja für die Sache, oder? Also, ich habe das eigentlich gemacht, damit die Piratenpartei da gut herkommt und auch die Piratenbewegung, dass die Leute verstehen, was wir wollen, oder? Mein Gedanke war wirklich dort, was habe ich erzählt, und ich hoffe, es kommt gut rüber. Ich glaube, mir ist der ziemlich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dann gesehen habe, ja, eigentlich ist es ja recht cool gekommen. Das war wirklich ein langer Beitrag gewesen, ja.
Zu dieser Zeit bist du noch an der ETH Student gewesen, oder?
Ja, genau.
Wie war dort die Reaktion von deinen Mitstudenten gewesen?
Ja, ich habe gerade ein Urlaubssemester gehabt, ich weiss es gar nicht. Ich habe aber auch gearbeitet, um die 30% nebenbei. Und dort, beim Arbeitsplatz, ist es recht gut angekommen. Der Chef hat es cool gefunden, ein paar andere ja, und sie alle so, hey, Piraten und so. Hey, sie auch gerade ein paar beitreten. Die Reaktionen sind dann vor allem von den Medien gekommen. Die haben mich die ganze Zeit angerufen und gefragt, wie es so ist, wo ich herkomme und was, warum und was. Und was sind Piraten? Noch nie gehört oder etwas gehört, aber irgendwie keine Ahnung, was sie wollen. Oder? Also da sind mir jenste Fragen gestellt worden und die monatelang eigentlich irgendwann mal immer wieder die gleichen Fragen beantwortet.
Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Mein Vater ist Gründungsmitglied und meine Mutter ist eine Gründung gekommen, meine Schwester auch. Sie sind beide nicht beitreten, aber ich glaube, sie haben es cool gefunden.
Man hat ja nicht dauernd irgendeinen Sohn, der gerade so Parteipräsident wird. Also das ist doch schon etwas sehr Spezielles.
Es ist ja eine kleine Partei natürlich, aber ja, also ich bereue es auf jeden Fall nicht. Es ist sehr interessante Erfahrungen gemacht.
Dann ist ja wahrscheinlich die Action losgegangen. Also jetzt mal abgesehen von den Medien oder sonst irgendwas, sind die dann irgendwie mehr so schauen, dass etwas auf die Reihe kriegt. Was sind die denn so als am Anfang mal unternommen?
Auf einmal gibt es einen Vorstand. Das ist uns dann auch mal bewusst worden. Und da braucht es natürlich Meetings. Und dann der mal gesagt, jetzt machen wir das erste Meeting und ein bisschen später das erste Real-Life-Meeting. Haben wir uns auch zuerst müssen überlegen, ja, über was müssen wir überhaupt reden, oder? Ich meine, ja, jetzt machen wir Vorstandssitzung, aber was macht man in so einer Vorstandssitzung? Und wie macht man es? Und wer macht was? Gibt es ja sicher auch Ämter und so, oder? Und haben wir natürlich zuerst mal müssen herausfinden, wie funktioniert es? Was muss man machen? Vielleicht auch ein bisschen abschauen, bei anderen haben wir probiert.
Ich finde, Piratenparteien sind recht anders als andere Parteien. Also, wo haben wir denn da um Himmels Willen abgeschaut?
Nicht abgeschaut, was sie genau machen, sondern einfach mal geschaut, was machen andere. Also einfach mal ein bisschen auf der Seite rumsurfen, das haben wir eh gemacht, oder? Ein bisschen geschaut, was haben die, welche Zuständigkeiten haben die Vorstände. Und natürlich haben wir nicht gewusst, wie der Prozess ist, weil das tun die natürlich nicht publizieren, oder? Da müssen wir fast so Sitzungen zulassen und die sind nicht wie bei den Piraten so transparent, wo man einfach zulassen kann. Das ist schon noch schwierig. Wir haben einfach geschaut, was geht's, was muss man machen, und einfach mal angefangen, und das hat sich dann entwickelt, wir sind immer geübter geworden, wir haben immer mehr gewusst, wie genau muss es gehen, wie kommt es gut, wie kommt es schlecht, so langsam sind wir ein bisschen eingespielt. Dass es anders ist als die anderen Parteien, das kann ich mir gut vorstellen, wir sind ja auch nicht wie die anderen, oder?
Nein, definitiv nicht, es ist sehr anders. Wie sieht es denn auf der politischen Ebene aus, was sind so als erstes angegangen, an politischen Sachen, an Aktionen?
Dort ist vielleicht zu erwähnen, dass wir ja die USO als erste Kontakt hatten. Da ist schon Cedric Wermuth eine Gründung gekommen. Eine von der ersten Sachen war eben das Bündnis Pro Jugendkultur. Dort ist es eben gerade um Computerspiele gegangen. Das hat mir sehr gepasst, oder? So, erste Tat mal gegen Roland Neff antreten. Dann haben wir eben so eine Plattform gemacht mit Verbündeten und mit den Game Rights. Auf jeden Fall war es so eine Webseite, die wir gemacht haben, wo wir dann eben haben geschrieben, warum dass man muss für Computerspiele sein muss, warum das Parlament das nicht soll ablehnen soll. Es war so eine Petition gewesen. Und dann haben wir eigentlich wie unsere erste Unterschriftensammlung online gestartet.
Also mit der JUSO zusammen, habe ich das richtig verstanden?
Mit der JUSO, aber auch mit Game Rights und mit anderen Organisationen, die dort haben mitgemacht haben. Genau. Es hat dann auch für ProJuventute einen Flashmob gegeben auf dem Bundesplatz, wo alle wie Roboter sind rumgelaufen während irgendwie 3 Minuten. Und dort haben wir das Glück gehabt, dass so eine Agentur sich gemeldet hat. Und sie haben gefragt, ob wir ihnen ein bisschen helfen können, darauf aufmerksam machen, über Social Media, um Leute zu mobilisieren. Und als Gegenzug sind wir dann beim Flyer darauf erwähnt gewesen.
Was ist aus dem Pro-Jugendkultur-Geschichte geworden?
Als Webseite selber nicht viel geworden. Wir haben nicht allzu viele Unterschriften können sammeln. Aber wir sind auch als Piraten sind wir vor Ort gewesen. Wir sind vor das Bundeshaus gestanden, an dem Tag, wo der Ständerat darüber abgestimmt hat, ob wir jetzt das Computerspiel-Verbot einführen oder nicht. Und dort haben wir so Schildchen aufgehauen, ich bin kein Killer und früher Rock'n'Roll, heute Games und zettige Sachen. Leider hat es nichts genützt, aber wir haben Bilder von dort und wir sind auf diesen Radiosender erwähnt worden.
Also es hat auf jeden Fall Werbung dort rausgegeben. Habt ihr das auch gemerkt nachher bei den Mitgliedern? Also sind mehr Mitglieder gekommen? Hat es mehr Interessierte gegeben dort oder hat man das nicht wirklich gemerkt?
Nein, nicht so wirklich. Das hat nicht so einen grossen Einfluss gehabt. Es war aber unsere erste Erfahrung, die war sehr wichtig gewesen. Wir haben gewusst, okay, es gibt Petitionen, damit kann man das und das erreichen. Man kann vor das Bundeshaus, man kann demonstrieren. Man kann so Schildchen aufhaben und so. Also man hat dort die erste Unterhaltung mit der Security gehabt. Also was uns sich erklären, was wir dürfen, was nicht. Und ich denke, das ist wirklich wichtig gewesen, das alles mitzubekommen und alles zu lernen, oder? Wir haben nicht Berater, um wir können zahlen, die uns erklären, ja, also seit 20 Jahren bin ich in diesem Geschäft und ich kann euch sagen, so und so kommt es gut. Wir müssen alles selber herausfinden. Wir müssen jetzt noch sehr viel selber herausfinden.
Ja, was sicher nicht einfach ist. Also, weil das ist auch eine geschworene Gesellschaft an und für sich, die Politiker. Oder wie kommt man an so Politiker her?
Das ist natürlich eine Frage, die wir uns sehr früh gestellt haben. Ich habe ja den Pascal Glor vorher nicht kennt, bevor er im Vorstand war. Er ist am Tag vor Gründung dazugekommen, unser momentan Vizepräsident. Und ist dort hergekommen und gefunden, ich kandidiere jetzt. Ist eigentlich nicht vorgesehen nach Organisation. Wir denken, wir können sich alle im Wiki eintragen im Voraus und dann kandidieren. Er ist an diesem Tag gekommen und ist dann auch gewählt worden. Glücklicherweise wohnt er gerade ganz nahe bei mir. Da haben wir uns sehr häufig treffen, miteinander reden. Und unsere erste Idee war dann, ja, wir schauen jetzt einfach mal andere Parteien an, ob wir uns mit ihnen treffen können. Mal austauschen, mal miteinander reden, mal Gemeinsamkeiten oder auch Nicht-Gemeinsamkeiten finden. Und erstaunlicherweise, oder ja, ich weiß nicht, ob erstaunlicherweise, aber als allererste Partei hat sich die FDP gemeldet und dort ist wirklich als Antwort gekommen, der Fulvio Pelli sei interessiert, sich mit uns zu treffen.
Was? Der Pelli hat einfach Zeit, sich mit zu dieser Zeit absolut No-Names zusammenzusitzen und mit euch da mal etwas durchdiskutieren. Das überrascht mich jetzt.
Ich war auch recht erstaunt gewesen, weil ich habe gefragt, ob man irgendwie mit jemandem vom Vorstand oder so reden könnte. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eben der Fulvio Pelli sich Zeit nimmt für uns. Ich habe mich eigentlich auch nicht getraut, das zu fragen damals. Aber ja, es ist die Antwort zurückgekommen. Die haben natürlich nicht Nein gesagt und uns ja tatsächlich mit ihm und mit dem Generalsekretär von ihnen, der Präsidentin von der Jungfreisinnigen und noch ein paar anderen getroffen. Im Generalsekretariat von FDP in Bern.
Wow, macht Eindruck, oder?
Ja.
Also wären wir unheimlich eingefahren.
Ist mir also auch recht cool gefunden. Also, ich war wirklich noch erinnern, dort so hergegangen mit dem Pascal und so, hey, jetzt treffen wir den Mann, hure cool. In diesen Punkten habe ich so recht beeindruckend gefunden und gut. Es hat mich aber auch recht überrascht, wie ausführlich er uns hat gekontert bei der Idee, dass man die Patente ein bisschen einschränken könnte. Also, da hat er uns wirklich Monolog gehalten, warum man das nicht kann und warum die Patente gut sind und so weiter. Und das Gleiche noch bei Transparenz, warum das nicht geht mit dem WWF und überhaupt UBS, wollen wir nicht als Beispiel bringen und eigentlich wirklich so, dass wir keine Chance hatten, zu antworten. Also wir sind einfach dort baff gewesen und gefunden, aha, ja, klingt gut. Okay, ja, klingt wirklich gut, was du sagst. Also es ist sicher auch sehr gut gewesen zum Lernen. Es ist mir dann nie mehr passiert. Wir haben auch noch mit anderen Treffen gehabt. Wir haben ja nicht nur die FDP angeschrieben. Irgendwann hat sich auch noch die SVP gemeldet. Also ich bin sehr überrascht gewesen, dass die Rechten schneller haben geantwortet als die linken Parteien, muss ich dazu noch sagen. Also die SVP hat auch noch zugesagt. Dort haben wir uns mit dem Generalsekretär und der stellvertretenden Generalsekretärin getroffen. ist auch ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Erstaunlicherweise zwei, drei Gemeinsamkeiten, aber auch natürlich Punkte, wo sie überhaupt nicht dieser Meinung waren. Sehr spannend hat mich gedacht, dass Silvia Baert, die stellvertretende Generalsekretärin, am Schluss, nachdem der Generalsekretär schon weg war, wirklich noch ein Zeitchen mit uns geredet und uns noch Tipps gegeben und uns am Schluss noch das Dutzend angeboten.
Wow, ich bin beeindruckt, weil ich hätte jetzt erwartet, dass die grossen Parteien finden, ja, du, wir haben da unsere Jungsektionen, mit denen können wir schon mal zusammensitzen und sonst irgendein so ein Standard-Paper, irgendein White-Paper oder sowas zugeschickt. Und damit hat sich's. Aber dass sich die ernsthaft Zeit nehmen für so etwas, das finde ich sehr positiv, also dass die Jugend gefördert wird.
Und sogar noch im Fraktionszimmer von SVP im Bundeshaus ist das gesehen. Also es ist nicht irgendwie einfach mal gehen wir in das Kaffee. Sie haben uns wirklich ins Bundeshaus eingeladen. Ich bin da das erste Mal einfach so ins Bundeshaus hinein.
Wie sieht es denn mit den Linken aus? Haben Sie von denen auch etwas gehört?
Wir haben uns, bevor wir uns mit Linken getroffen haben, auch noch mit den Jungfreisinnigen getroffen. Zwar mit Brenda Mäder und Philipp Notechmann. Brenda Mäder ist Präsidentin der Jungfreisinnigen, Philipp Notechmann ist Vizepräsident von ihnen. Das ist passiert, nachdem der Pascal Glor irgendwie im Radio, glaube ich, mit ihm zusammengestoßen ist und der Notechmann so erzählt, ja, Piraten, das ist nichts und so. Und dann hat er ihn eigentlich mal können überzeugen, dass wir eigentlich schon wichtige Anliegen haben. Und schlussendlich eben hat er das Treffen klar gemacht und dann haben wir wirklich über unsere Themen geredet und am Schluss herausgefunden, dass wir eigentlich schon gemeinsame Punkte haben und auch mal zusammen etwas könnten machen. Irgendwann ist es dann auch noch dazu gekommen, dass wir es mit Linke getroffen haben, tatsächlich. Einerseits mit dem Löfka, mit dem Christian Löfka, Präsi von der SP. Dort konnte ich leider nicht können, weil ich irgendeine berufliche Verhinderung hatte, glaube ich. Aber da hat sich der Pascal mit ihm getroffen. Mit den Grünen haben wir eine Begegnung gehabt. Zwar noch nicht mit dem Vorstand, aber mit dem Nationalrat. Und zwar mit Antonio Hodgers. Er ist jetzt der Fraktionspräsident der Grünen im Nationalrat. Wir haben ihn in Lausanne getroffen. In Lausanne haben wir einen Stand gemacht. Also so eine Art Nach-Piraten-Invasion. Wir haben ja vorher einen Stand gemacht in ein paar Städten, in der ganzen Schweiz, eine Woche vorher. Eine Woche später, glaube ich, war in Lausanne eben nochmal so ein Stand gewesen, wo der Antonio Hodges ist vorbeigelaufen, sich mit uns unterhalten.
Wo ich zuerst einmal von der Piratenpartei in der Schweiz gehört habe, ist die ganze Geschichte um ACTA herum gewesen. Es ist ja nach wie vor ein Thema, das noch heiß diskutiert wird in ganz Europa. Wie sind ihr zu dem Thema gekommen?
ACTA selber hat uns natürlich tangiert, weil die Schweiz ist Verhandlungspartner war bei den Verhandlungen für ACTA. Dort waren ja 12 Länder drin. Aber darauf aufmerksam sind wir geworden durch die Piratenpartei Deutschland, die einen ACTA-Koordinator hatte. Wir haben gefunden, ja, das klingt gut, da machen wir mit. Und wir haben ja den Stefan Degen, also unseren super Grafiker, der unsere Webseite und alles hat gemacht. Und der hat uns die Webseite stopacta.info gemacht. Und so sind wir eigentlich eingestiegen, eben uns jetzt betroffen, die Schweiz ist auch beteiligt an den Verhandlungen. Wir haben eine Demonstration gemacht in Luzern. Dort sind leider nur so 50 Leute gekommen, aber das Danach ist umso wichtiger gewesen. Und zwar haben wir vorher eine Einladung bekommen, es war ein paar Monate vorher gewesen, eine Informationsveranstaltung im Institut für Geistiges Eigentum. Sie sind vom Bundesrat direkt beauftragt waren, eben die Verhandlungen zu führen und haben die Öffentlichkeit informiert, wie der Status ist, halt im Rahmen von dem, was sie haben dürfen, weil so gewisse Geheimhaltungsregeln sind beschlossen worden. Sie haben aber netterweise auf konkrete Fragen, aber auf so ein bisschen ironische oder, ja, so ein bisschen sarkastische Art und Weise uns geantwortet, ohne es explizit zu sagen. Das hat mich noch sehr spannend gedacht. Sie haben uns eigentlich, also nicht nur uns, Piraten, sondern denen, die dort sind, schon probiert, grösstmögliche Informationen zu geben und möglichst viel Transparenz hineinzubringen. Und das habe ich auch so super gefunden. Dann habe ich gewusst, dass sie verhandeln, habe ich gedacht, ja, an dem Tag, wo wir die Demonstration hatten, hat auch in Luzern eine Verhandlungsrunde stattgefunden von diesen 12 Verhandlungsländern. Und dann habe ich einfach mal angefragt und gesagt, hey, wir haben ja so eine Petition, Stopp ACTA, und wir möchten die gerne übergeben. Dürfen wir dann, wenn ihr dort seid, in Luzern vorbeikommen und die euch gerne zu euch erklären? Und er hat wirklich geantwortet, ja, das dürfen wir. Er muss es aber noch abklären, von ihnen aus kein Problem. Und am Schluss ist es rausgekommen, dass wir wirklich, dann dürfen wir das fünfte Hoch dort reinhocken. Wir haben wirklich die 12 Länder vor Ort gehabt, also Vertreter von 12 Ländern, die haben auch wirklich von diesem Land für das Land geredet, offiziell delegiert gewesen. und allen Hallo gesagt und ihnen erklärt, sie sollen aufhören mit diesen Verhandlungen. Es ist ein Scheiß hier, die Unterschrift aus der ganzen Welt.
Was hat es euch gebracht? Also, es hat doch einiges an Presse gegeben, oder?
Es geht. Es ist schon an zwei, drei Orten erwähnt worden, aber es hätte mehr dürfen sein. Aber es hat leider nie eine Medien gehabt. Sie können nicht kommen. Wir haben zwar eingeladen. Ja, es ist schon ein bisschen untergegangen. Cool ist aber gesehen, dass die WOTS etwas gebracht hat, also die Wochenzeitung. Der Journalist hat mich angefragt und ihm dann eigentlich erklärt, was ACTA ist, worum es geht, was dagegen spricht, was die Überlegungen sind. Weil ich bei der Verhandlungsrunde war, habe Protokoll geschrieben davon und sie veröffentlicht auf meinem Blog. Dann hat er eigentlich einen Artikel geschrieben aufgrund von meinen Infos, die ich schön zusammengefasst habe, und da bin ich schon recht stolz drauf gewesen. Ein ganzer Artikel, genauso wie ich ihm schon erklärt, wie es ist und ja, auch Meinungen wiedergeben, die er auch richtig hat niedergeschrieben. Das war eigentlich so meine erste engere Zusammenarbeit mit einem Journalist.
Mit der WOTS. Ja, ist ein guter Einstieg. Also die WOTS ist mir sympathisch. Und von dem her finde ich das ein guter Einstieg.
Die WOTS hat aber noch gute Artikel, aber andere Zeitungen haben auch gute Sachen. Also, ich habe herausgefunden, dass so im Tagesanzeiger, gut, ein bisschen befangen. Aber auch im Tagesanzeiger gibt es manchmal gute Artikel. Ich habe ja mal einen Blogpost dürfen da reinschreiben.
Wir sind ja bei den Aktionen gewesen, so nach der Gründung. Was sind denn die ersten Aktionen gewesen? Wo sind dort Piraten zum ersten Mal ins Führen getreten?
Einerseits bei abgabenterror.ch, jetzt nicht in den Medien, aber wir haben das zusammen mit den Jungfreisinnigen lanciert. Ich habe dann auch frisch meinen Kontakt zur SVP Silvia Bär angefragt, ob sie das unterstützen. Sie hat ja gesagt. Brenda hat natürlich bei der FDP einen Vorstandsbeschluss können bewirken. Die JUSO, die junge CVP und die junge SVP haben das auch unterstützt und haben eigentlich unsere erste Petition gemacht, wo beide unterstützt waren von anderen Parteien, wo haben gefunden, ja, das kann man mit uns vereinbaren, mit unseren Anliegen. Wir sind dort drauf auf zu den Urheberrechtstagen 2011 ins Institut für geistiges Eigentum eingeladen worden. Das war sicher ein halbes Jahr später gewesen. Wir sind auch im Bericht vom Bundesrat zum Urheberrecht erwähnt. Das ist vor kurzem rausgekommen aufgrund von einem Postulat von Ständerätin Schechaldin Savachi. Dort drinnen steht, dass eben die Petition abgabenterror.ch zeige, dass es einen grossen Teil in der Bevölkerung gibt, wo das zu Unmut führt, wenn man probiert, File-Sharing zu kriminalisieren. Gleichzeitig sind auch noch wir als Piratenpartei erwähnt, dass es sogar eine Partei gibt, die in ihrem Parteiprogramm das als Anliegen drin hat. Und ich denke, da haben wir schon etwas Gutes bewirkt.
Was mich dort fasziniert hat, dass das vor allem eben auch unterstützt worden ist, mehrheitlich von den Rechten.
Das hat mich auch sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht enttäuscht, aber es hat mich gestört. Die Grünen, die müssen doch eigentlich dafür sein, dass das legal bleibt. Das, was alle machen. Man kann doch nicht einfach alle kriminalisieren. Und das war eigentlich auch meine Meinung gewesen, dass die Grünen als jüngere Partei eigentlich dort auch ein bisschen modern denken und so Sachen unterstützen. Aber aus irgendeinem Grund hat es mit den Grünen jetzt eigentlich noch nie geklappt mit ihrer Zusammenarbeit. Auch bei Transparenzinitiativen zum Beispiel kommt bis jetzt nichts. Gut, da kommt auch keine andere Partei. Hätte mich schön gedacht und auch die SP, also ich habe dann mit dem Cedric Wermuth mal geredet, der hat ja bei JUSO geschaut, dass es einen Beschluss gibt und der Cedric hat gefunden, keine Chance, also bei der SP, die wird nicht da dafür sein.
Sie sind dagegen oder es interessiert sie nicht wirklich?
Das ist eine gute Frage, ich weiss es nicht.
Okay. Dafür erstaunt mich, dass die SVP dann relativ prominent dahinter steht, das hat mich jetzt extrem verwundert. Was für mich nicht ins Bild von der SVP?
Man muss natürlich sagen, es ist nicht ein Beschluss von Delegiertenversammlung oder so, da hat einfach Silvia Bär gefunden, ja, das dürft ihr herentun, das können wir unterstützen.
Hat es sonst noch eine Aktion gegeben oder Aktionen gegeben, die auf nationaler Ebene aktuell gewesen sind?
Ich gehe vielleicht nochmal auf die Pirateninvasion ein, weil die ist noch recht spannend gewesen. Wir haben gefunden, ja, jetzt, was es uns gibt, müssen wir ja irgendwie zu den Leuten. Und dann haben wir eine koordinierte Aktion in der ganzen Schweiz gemacht, wo wir überall einen Stand gemacht und den Leuten erklärt, wer wir sind. Für das haben wir erste Flyers gedruckt. So einen Wegweiser, wo drauf die Autobahndestination Überwachungsstadt ist und die Ausfahrt auf den Nebenstrassen zur Freiheit und zur freien Meinungsäußerung und so weiter. Dort haben wir dann sogar deutsche Piraten gehabt. Also wir haben Unterstützung von der Piratenpartei Deutschland bekommen. Die sind in die Schweiz gekommen, haben zum Teil bei mir geschlafen und dann sind sie auf die Strasse gekommen und haben mit uns zusammen die Leute angesprochen und erklärt, wer wir sind. Das habe ich recht spannend gefunden.
Moment, das habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert. Also ihr habt so Wegweiser gemacht und sind mit denen auf der Strasse umherangelaufen, um Piratenpartei zu promoten?
Nein, nein, die Strassenschilder sind auf dem Flyer gedruckt gesehen.
Ah, okay.
Das ist das Sujet vom Flyer auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite haben wir dann erklärt, wer wir sind.
Aber das Ganze war eine Promotion für die Piratenpartei?
Genau, also das ist wirklich, eben Pirateninvasion haben wir es genannt. Wir sind auf die Strasse gegangen und wir haben für uns wollen Werbung machen, auf uns aufmerksam machen, den Leuten erklären, wer wir sind, warum dass wir da sind und eben mit dem Wegweiser auf der Vorderseite den Leuten ein bisschen ganz einfach sagen, wie das die Situation ist und warum das es uns braucht, mit den ausführlichen Infos auf der Rückseite. Und vielleicht muss man noch erwähnen, wir haben die Idee von der Piratenpartei Deutschland, also ist nicht unsere gewesen.
Wie sind die Reaktionen gewesen von den Leuten? Also ich weiss noch, wie ich so zum ersten Mal für die Piratenpartei an Standaktionen gegangen bin. Da hat es so geheißen, was Piratenpartei, wie kann man sich einen Piraten nennen? Piraten sind etwas Böses, da kann man doch keine Partei nennen. Aber ich kann eigentlich prinzipiell nicht wählen. Also ich nehme an, das ist euch jemand ähnlich gegangen.
Sehr viele Leute haben so ein bisschen in die Richtung reagiert, entweder eben, kann man doch nicht oder auch guter Witz. Es hat ein paar auch interessiert gewesen und mit uns geredet haben, aber trotzdem uns nicht als coole Partei angeschaut oder uns nicht so ernst genommen. Es hat ein paar wenige gegeben, die gefunden haben, yeah, euch braucht es und euch wähle und euch dritte Bi hat es auch ein, zwei Mal gegeben.
So Flyer-Aktionen, haben die im Endeffekt etwas gebracht?
Ja, wobei wir da das Glück hatten, oder nicht das Glück, sondern es war halt so gewesen, dass Zeitungen haben darüber geschrieben. Ich glaube, in 20 Minuten war es noch immer erwähnt gewesen, es war auch in einer anderen Zeitung gewesen, weil ich bin natürlich immer gefragt worden, ja, was machen ihr jetzt? Ganz am Anfang. Und dann habe ich eben können, um das beschlossen haben, sagen, ja, wir gehen auf die Straße, wir machen Pirateninvasion und wir gehen die Leute informieren und dann haben sie so ein paar Zeitungen gebracht. Das war natürlich der grosse Effekt gewesen von dieser Aktion. Aber ich denke, es ist auch wichtig, auf die Straße zu gehen. Das haben wir auch gesehen bei den Wahlen. Ich denke, es macht nicht, dass man viel mehr Leute hat, die einem gut finden, wenn man es macht. Aber wenn man es nicht macht, dann hat es schon ein bisschen einen komischen Eindruck, weil alle anderen machen es. Das widerspiegelt sich auch in den Statistiken, beziehungsweise im Buch Wahlkampf in der Schweiz. Da ist das ausgewertet worden. Und Standaktionen machen ist nicht als Faktor, es bringt sehr viel gewertet worden, aber keine Standaktionen machen hat schon eine Auswirkung.
Es ist Knochenarbeit halt einfach, wo aber dazugehört, die Leute erwarten das auch, weil alles andere bringt nicht viel. Die ganzen Flyers im Briefkasten, ich weiss, wie ich die anschaue, ich wirf sie einfach in einen Abpack über und nerv über die ganze Umweltverschmutzung, die das mit sich bringt. Auf der Internetseite, also im Netz, muss ich auch ehrlich sagen, erst seit ich bei der Piratenpartei dabei bin, habe ich mal alle anderen Webseiten von den anderen Parteien ernsthaft angeschaut. Vorher wäre ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen.
Und ich muss sagen, es ist auch spannend, mit den Wählern zu reden oder mal mit Leuten, die einem nicht wählen, aber einem erklären, warum nicht oder was ihre Argumente sind. Irgendwie bekommt man dann auch mit, was den Leuten wirklich ein Bedürfnis ist und warum das es ist. Und vielleicht haben wir Aspekte, die man noch gar nie vorher hat berücksichtigt. Ich mache das auch immer sehr gerne oder immer gerne Standaktionen.
Es ist relativ locker mit Leuten ins Gespräch gekommen, so, weil du hast ein Thema, das du ansprichst. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich und das ist also echt spannend. Ich bin erstaunt, die Leute, die sich auf ein Gespräch einlassen, dass es sehr tiefe Gespräche zum Teil gibt. Also ich habe schon ganz heisse Diskussionen so auf der Straße gehabt.
Ja, egal.
Von den Piraten dann auch breiter gehört, dann sind Grossratswahlen gewesen. Ist vor den Grossratswahlen noch irgendetwas gewesen an Aktionen, die wir gemacht haben?
Wir haben vor den Grossratswahlen noch die grosse Gemeinderatswahlen in Winterthur gehabt. Die waren nur einen Monat vorher gewesen. Da ist ja der Marc Weckerlin, unser erster Gemeinderat und auch bisher unser erster Legislativvertreter von der Piratenpartei, gewählt worden. Wir sind einen Monat später dann mit den Grossratswahlen gekommen. Das heisst, wir haben bis zu dem Zeitpunkt dann eine Spiel kommunale Wahl und eine Spiel kantonale Wahl antreten.
Aber das war wahrscheinlich schon etwas Spezielles gewesen, was der Marc geschafft hat.
Er war sehr cool gewesen.
Das erste Mal einer von den Piraten mit einem offiziellen Amt reden. Also das ist ja schon sehr ein wichtiger Schritt gewesen.
Vor allem, weil wir das eigentlich nicht so gut haben im Voraus planen. Das ist ziemlich spontan gewesen. Wir merkt, oh, es gibt ja die Wahlen und jetzt haben wir teil und geben Vollgas. Und das haben vor allem Zürcher gemacht, oder? Zürcher haben wirklich alles dort und es, also Winterthur vor allem, aber Zürcher haben natürlich gekauft. Und es hat geklappt. Also, ja, es gewaltig gefunden, ja. Bei der Grossratswahl haben wir ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Vorbereiten. Dort haben wir ein bisschen früher die Idee gehabt, eigentlich können wir sie auch probieren. Wir haben dort auch Leute gehabt, die bei den Wahlen schon ein bisschen Ahnung hatten. Nicht allzu viel, aber doch schon bei einer, zwei Wahlkämpfen involviert waren. Und wir haben halt nach unserem nach unseren Möglichkeiten. Wir haben doch nicht so viel Geld und nicht so viele Ressourcen wie andere Parteien. Aber nach unseren Möglichkeiten haben wir dann auch alles gegeben. Wir haben Stände gemacht, wir haben Flyer organisiert und verteilt, Wahlversand teilgenommen. Eigentlich unsere ersten grossen Erfahrungen mit Wahlen gemacht und mal herausgefunden, was es bedeutet, also Wahlen teilzunehmen.
Wir sind dort die erste Listenverbindung eingegangen mit der GLP. Und wie ist es da dazu gekommen?
Sie haben uns gefragt, wir haben uns mit ihnen getroffen und wir haben gefunden, ja, warum nicht?
Der GLP ist ja relativ gut ausgefallen. Haben Sie das schon vornherein gedacht, dass das gut ausfällt für Sie?
Also wir haben nochmal in einem Wahlkreis ihnen zu einem Sitz verholfen. In den anderen hat es nichts ausgemacht, dass wir eine Listenverbindung hatten. Unsere Chancen sind überhaupt nur wegen der Listenverbindungen ein bisschen höher gewesen als No. Es ist eigentlich cool, dass jetzt in einem Wahlkreis GLPler für uns gewählt ist, weil der weiss das natürlich und wir können über ihn, wenn wir das wollen, natürlich auch mal etwas machen. Wir haben so mit ihm mal getroffen, er hat sich bei uns gemeldet und gesagt, ja, also er ist offen für uns und wenn wir mal etwas haben, können wir ruhig auf ihn zugehen. Also wenn wir jetzt im Kanton Bern etwas ändern wollen, können wir über ihn eine Motion einreichen. Wenn es nicht gerade ganz gegen seine Prinzipien verstößt, dann ist das kein Problem. Und der würde auch dazu stehen, dass das von uns kommt.
So Listenverbindungen finde ich immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist es natürlich eine mathematische Geschichte, wer schafft es. Andererseits sind ja die Reaktionen aber von den Mitgliedern immer gewaltig. Also, was, ihr könnt doch nicht mit denen zusammen gehen, nein, das stimmt doch überhaupt nicht und. Hat es das dort nicht gegeben?
Ja, nicht so sehr. Wenn wir es natürlich mit der SVP oder der SP hätten gemacht, dann hätte es die Reaktionen bestimmt gegeben. Ich finde es spannend, wie da eigentlich die Auffassungen verschieden sind. Weil für mich ist es rein taktisch. Ich meine, man tut die Wahlchancen erhöhen, man gibt im schlimmsten Fall halt einer anderen Partei noch einen Sitz, aber ich meine, der hat Einfluss auf die Partei, der macht sie vielleicht mal etwas für einen, oder? Ich sehe dort das Problem überhaupt nicht. Und andere wählen einem so gar nicht, wenn man so eine Verbindung eingeht. Also, ist schon spannend, die Unterschiede zu sehen, ja.
In den Grossratswahlen hast du die ja aufstellen lassen. Gut, du hast können ausrechnen, dass die Chance, dass du gewählt wirst, relativ klein ist. Aber wenn du jetzt gewählt worden bist, also du musst dir ja jedes Mal überlegen, was würde das bedeuten, was hätte so etwas für dich bedeutet?
Dann bin ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so bewusst, dass es schlussendlich für uns bedeuten würde, weil es ist natürlich schon mit einem Aufwand verbunden, es ist mit etwas verbunden, wo ich nicht wie bei anderen Parteien einfach mal Mitarbeiter kann haben und Sekretariat haben, die einem Zeug macht, und das wird eigentlich auch für jeden gelten, das hat auch bei Nationalratswahlen gelten, oder? Es hat für uns schon einen ziemlichen Mehraufwand bedeutet, und wir hätten natürlich dort auch auf die harte Tour müssen lernen, was es bedeutet, das zu machen und in der Politik zu sein. Wie bei allen anderen auch, wir müssen halt überall herausfinden, wie es ist. Es gibt nie so eine Anleitung, so ist es richtig, und wenn ihr jetzt die Checkliste durchgeht, kommt es gut.
Was hätten die Grossratswahlen denn im Endeffekt gebracht? Sind von den Medien ignoriert worden oder irgendwo so lächerlich? Ja, die haben es ab irgendwo probiert, sie haben sowieso keine Chance. Hat es überhaupt irgendwo eine Resonanz gegeben von den Medien?
Da gibt es in Kanton Bern so eine Abmachung zwischen den Medien, dass sie keine Partei besonders bevorzugen und auch keine besonders benachteiligen. Natürlich werden die schon sitzen haben im Grossen Rat manchmal erwähnt, wo andere nicht erwähnt sind, die nicht im Parlament drin sind. Aber zum Beispiel hat es ein Podium gegeben in Biel, vom Bieler Tagblatt her. Und dort bin ich auch eingeladen gewesen und ich konnte über ein paar Themen reden und gleichberechtigt mit anderen dort auftreten. Wir sind auch in der Berner Zeitung erwähnt worden, wegen der Listenverbindung zum Beispiel. Also, das Medienecho ist schon gekommen, wenn wir etwas gemacht haben, was relevant ist.
Ist es auch genügend gekommen oder hättest du mehr erwartet?
Also, mir denkt, es war sicher gut gewesen. Wir können zufrieden sein, weil wir sind wirklich eine kleine Partei und für das sind wir schon recht häufig erwähnt worden. Und auch nach der Wahl hat jemand von der Berner Zeitung mir angerufen, eine Journalistin, und mich gefragt, wie das jetzt ist und ob jetzt das für mich eine Enttäuschung ist oder nicht und wie ich das erlebt habe. Und hat es wirklich auch so eine ganz kleine Kolumne gegeben, die dann nachgefragt oder so hat es geheissen, wo ich auch kurz erklären konnte, warum, wie, was. Und das haben sie auch mit anderen gemacht, mit anderen Parteien. Und ich denke, da können wir zufrieden sein.
Jetzt nach der ganzen Grossratswahl 2010 ist natürlich etwas ganz Wichtiges passiert. Da ist die ganze Wikileaks-Geschichte losgegangen, weil natürlich die Piratenpartei Schweiz ganz enorm geprägt hat. Wie hast du das erlebt? Also wie hat die ganze Geschichte eigentlich angefangen?
Ich denke, für den Anfang müssen wir zurück in September, ist es, glaube ich, oder Oktober vom Jahr 2010. Und zwar haben wir dort durch die ganzen Rumors, die mit Julian Assange schon mal gesagt hat, ja, er will jetzt in der Schweiz innen gehen und ein Asyl beantragen, weil er sich verfolgt fühlt, oder? Haben wir gedacht, ja, wir können ja eigentlich mal fragen, ob wir uns mit ihm treffen können, um mal erklären, wie das so läuft mit dem politischen Asyl. Weil ich habe selber mal beim Bundesamt für Migration gearbeitet, habe das ein bisschen mitbekommen. Wir haben uns überlegt, ja, eigentlich könnte er ja interessiert sein, wie das in der Schweiz läuft mit den ganzen Behörden. Bei uns ist das alles recht offen, man kann mit ihnen reden. Das ist vielleicht auch nicht bei allen Ländern so. Und wir haben ja auch ein bisschen vorher auch schon der Domain wikileaks.ch registriert auf Piratenpartei und dort schon gesagt, Wikileaks ist eine gute Sache.
Also dort ist es bereits schon darum gegangen, für ihn allenfalls Asyl in der Schweiz zu organisieren.
Nein, natürlich hätten wir das nicht organisieren können, aber ich muss erklären, wie das genau läuft, oder? Ich meine, er ist Australier, der sich verfolgt fühlt, der in Schweden war, der in Großbritannien war. Und er ist in die Schweiz gekommen und hat einfach gefunden, auch politisches Asyl. So jemand ist in unseren Augen damals, wo wir uns überlegt haben, sicher froh gewesen, wenn jemand, der von diesem Land ist, einfach mal erzählt, wie es ist, damit er weiss, aha, so muss ich es machen, oder? Dann haben wir es mal in eine Vorstandssitzung reingebracht und dort mal darüber geredet. Eben, wir haben der wikileaks.ch Domain registriert und dort wir auch sein Asylgesuch wollen unterstützen. Und eben schlussendlich auch mal ihn anfragen, können wir uns treffen. Und mit dem Vorstand haben wir das eine gute Idee gefunden und dann habe ich mal angefangen, probiere ein bisschen in Kontakt zu kommen mit diesen Leuten. Und das war auch eine recht spannende Geschichte gewesen. Wikileaks, okay, ganz viele Leute dort, es hat eine IRC-Channel gegeben, aber wir haben ja nicht wirklich gewusst, wer sind die Leute, wie heissen sie und wie kann man sie erreichen, das ist ja alles ein bisschen geheim dort. Und dann habe ich mal angefangen, IRC gegangen und mal gefragt, ja, wir sind von Schweizer Piratenpartei und wir wollen Julian Assange helfen. Und ob irgendjemand eine Ahnung hat, wer man sich da muss wenden. Dann sind dann auch ein paar Antworten gekommen. Da ist so eine Person gefunden, ah ja, du, wende dich doch da und da im Chat. Und dann habe ich mich da und da gewendet. Die Person hat mich dann wieder weitergeleitet, irgendeine E-Mail-Adresse bekommen und dann ist wieder jemand gekommen. Und ganz am Schluss ist dann wirklich eine Antwort gekommen. Cool, ja, wollen wir machen, wollen wir uns in 3 Stunden in Genf treffen.
Was, innerhalb von 3 Stunden?
Ja.
Okay.
Ja, ich meine, die Autofahrt ist 2 Stunden. Ich habe dem Pascal Glor angerufen und gesagt, hey, in 3 Stunden Genf, in 1 Stunde losfahren, ist das in Ordnung? Er hat gefunden, oh, ja, gut, Julian Assange treffen, machen wir. Sind wir jetzt Autokumpel losgefahren nach Genf?
Ja, aber dann war er eh schon irgendwo in der Nähe gewesen.
Er war schon in der Schweiz gewesen, er war eben in Genf gewesen, wie sich herausgestellt hat. Das haben wir vorher alles nicht gewusst. Und dann sind wir dann in so ein Restaurant gegangen in Genf und haben uns dort getroffen mit ihm. Aber natürlich, mir ist noch so gedacht, ja, das ist sicher irgendein User gewesen, der sich wichtig gemacht und einfach mal sagen, komm nach Genf, dann sind wir im Restaurant essen und es kommt niemand, oder? So noch gewitzelt.
Man hätte jetzt auch gedacht, also, dass da jetzt ernsthaft der Herr Assange auftaucht, ist schon sehr klein, hätte ich jetzt eingeschätzt.
Der ist da irgendwann wirklich so ein Typ, der aussieht wie der Julian Assange, den man so auf Wikipedia kennt, reinkommen. Zusammen mit Security-Leuten und Mitarbeitern und dann haben wir gewusst, das war keine Verarschung gewesen, sondern er hat es ernst gemeint.
Das ist aber auch noch risikohaft, dass er euch hätte trauen können. Also er hätte ja auch irgendwer können sein, oder?
Ja, er hat ja seine Security mitgenommen. Es sind 2 richtige Kästen mitgekommen. Einer war so ein Chinese, glaube ich. Der hat auch einen Kung-Fu können oder so. Aber der andere ist schon noch so ein bisschen recht eindrucksvoll gewesen. Also ich wollte sie mit ihm anlegen.
Okay. Und wie war das Gespräch so gewesen? Also, ich stelle mir vor, dass das eine recht vielfältige Person ist.
Als wir so ihn gesehen haben, ich meine, er ist wieder rück an die Wand gehockt, hat sehr riesig geredet, sehr überlegt, immer so wirklich durchdacht, was sage ich jetzt, was darf ich nicht sagen. Er hat viel zu sagen gehabt, also er hat uns sehr viel erklärt, woher seine Einstellung kommt, weißt du, was er für eine Meinung hat zu Informationen. Er ist der festen Überzeugung, dass Information nie kann schaden, immer nur das, was der Mensch daraus macht, kann schaden. Halt auch muss Information frei sein, aber der Missbrauch muss verboten sein, oder? So ist das Gespräch zustande gekommen, er hat uns die Sachen erklärt, wir haben dann irgendwann angefangen, ihm zu erklären, wie das eben läuft in der Schweiz, dass man auch in der Schweiz eigentlich nicht so muss Angst haben, dass jetzt da irgendetwas passiert, dass man sehr offen ist, dass man mit Behörden kann reden, also mit dem Bundesamt für Migration zum Beispiel, wenn man so einen Antrag macht, da kann man wirklich fragen, wie läuft es, man kann auf die Webseite gehen, die Webseite erklärt das in allen möglichen Sprachen alles, also sehr vorbildlich. Das hat er dann gerne entgegengenommen. Wir haben auch erklärt, wie man in der Schweiz zum Beispiel ein Postkonto machen kann. Dass man auch einen Verein gründen könnte, der das näher würde betreiben. Er hat den einen Teil von dem Ratschlag befolgt und eben das Postkonto eröffnet. Aber leider hat er keinen Verein gemacht, wie wir ihm vorgeschlagen haben. Wegen dem ist das Postkonto wieder gesperrt worden.
Das war nicht ganz so geschickt gewesen, ja.
Aber eben, es war ja auch ein bisschen falsch gewesen, wie es Posfinos kommuniziert hat in unseren Augen, aber leider ist ja dort nichts mehr passiert. Wir haben ja noch eine Anzeige gemacht und das der Bundesanwaltschaft gegeben, oder der Staatsanwaltschaft, weiss gar nicht mehr. Und dort ist dann nichts mehr Richtiges gekommen von ihnen.
Und was ist jetzt alles um das wikileaks.ch gelaufen?
Da muss ich noch dazu sagen, an dem Treffen, wo wir waren, haben wir das mit keinem Wort erwähnt. Wo wir sind losgefahren von Genf am Schluss, haben wir gesagt, oh nein, jetzt haben wir vergessen, ihn auf wikileaks.ch einzuweisen, wo wir extra registriert sind, um ihn zu unterstützen, oder? Mhm. Es hat wirklich keine Absprache gegeben, was dann passiert ist später. Auch noch, bevor wir auf das andere Thema gehen, es war noch echt cool gewesen. Also am Schluss hat er wirklich gefunden, es hat gefallen, mit uns zu reden, er hat es cool gefunden und alles Gute gewünscht. Also, ich glaube, er war wirklich froh gewesen, dass wir ihm das alles erklärt und hat so ein bisschen die Unterstützung, glaube ich, gespürt.
Er hat sonst niemanden in der Schweiz gehabt, also der selber genug Background hatte, um die Background-Informationen zu geben.
Das weiss ich natürlich nicht konkret. So etwas hat er auch nie erzählt. Er hat uns auch wirklich nichts erzählt, was irgendwie keiner gesehen hat. Er hat uns nur über seine Philosophie aufgeklärt und über Wikileaks geredet. Aber alles, was man grundsätzlich in der Öffentlichkeit nachschauen würde oder wo nicht irgendwie würde darauf ausschliessen, wie Wikileaks so funktioniert und wer Mitarbeiter sind. Also das ist sehr zurückhaltend.
Klar, wäre natürlich auch sehr unklug, wenn er das machen würde.
So wie Wikileaks aufgebaut ist, also ja, manchmal das Gefühl, sie machen ein bisschen CIA, weißt du, so Räuber und Poli.
Das hat was, ja, eindeutig, ja.
Dann sind wir heimgefahren, haben ein schönes Treffen, also einen interessanten Austausch mit gutem Essen in Erinnerung gehabt. Und am 3. Dezember 2010 ist es dann auf einmal abgegangen. Und dort hat Wikileaks, nachdem Wikileaks.com ist blockt worden, oder nein, Wikileaks.org ist gesehen, hat Wikileaks dann getwittert und gesagt, bitte braucht alle wikileaks.ch als offiziellen Domainnamen.
Wieso haben die das gewusst, dass es überhaupt gibt?
Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie in Erinnerung gehabt, dass wir ihnen das alles erzählt haben. Wir haben natürlich am Chile noch erzählt, dass wir ein recht sicheres Land sind, was so Meinungsäußerung angeht, was Sperrung von Webseiten angeht, dass es nicht einfach so passiert. Und ich denke, er hat einfach gewusst, wenn er es mit wikileaks.ch macht, sind die Chancen gut, der Domainname dann nicht auch gerade wieder offline geht.
Bevor sie es promotet haben, haben ihr eigentlich nicht gewusst, dass sie das machen werden? Also es war nicht irgendwie abgesprochen gewesen oder so?
Nein, überhaupt nicht. Ich war sogar überrascht gewesen, als der erste Journalist hat angerufen am Morgen. Ich war noch im Zivilschutz gewesen, zu allem zu suchen. Ich war überrascht gewesen, dass dann schon ein Journalist anruft und fragt, hey, der hat wikileaks.ch, hostet ihr Wikileaks? Und dann müssen wir erklären, nein, vor einem halben Jahr haben wir den Domain registriert und es ist nur eine Weiterleitung. Dann, so 10 Minuten später, läutet wieder ein Schurni an und fragt genau das Gleiche nochmal. Und dann natürlich wieder, ja, vor einem halben Jahr, also nichts Spezielles, oder? Und dann der dritte Journalist anläutet, habe ich mal gefragt, hey, was ist los? Und so weiter jetzt auf einmal, alle wissen, was wir vor einem halben Jahr haben gemacht. Und dann hat er eben erklärt, dass Wikileaks hat gefunden, ja, wir sind jetzt die offizielle Domainname von Wikileaks.
Also ihr selber habt es über die Medien erfahren.
Genau, also jetzt vom dritten Schurni erfahren, wo man angeleitet hat.
Die wikileaks.ch, das war einfach eine Domain, die ihr nachher weitergeleitet habt. Wohin denn überhaupt? Also einfach wieder auf irgendeine von den ominösen Adressen, die da mal angegeistert sind.
Also Wikileaks hat ja Server, die verstehen irgendjemand auf der Welt und Domainnamen lösen nur auf die IP-Adresse. Das heisst wikileaks.ch, wenn man das im Browser eingeht, dann geht es auf irgendeine IP-Adresse hinten dran und für das braucht es so einen sogenannten Domain-Name-Service, der das übersetzt. Wir haben nichts anderes als allererstes haben wir durch Domainnamen betrieben und ihre Name-Server gebraucht, also die von Wikileaks. Wo wir dann gemerkt haben, dass der DNS-Hoster, der wikileaks.org gesperrt hat, auch wikileaks.ch sperrt, haben wir den Aufruf gemacht und der hat ganz schnell ganz viele Piraten gefunden und Leute aus dem Internet, die in der Schweiz einen Server haben, die einfach mal spontan haben, den Domain-Name-Service auch anboten. Das heisst, wir machen jetzt in der Schweiz auch noch heute nichts anderes, als wenn jemand auf wikileaks.ch geht, tun wir antworten, wo ist jetzt der Server?
Ja, aber dann müsst ihr ja auf dem DNS-Server IP-Adressen eingeben. Woher habt ihr denn die IP-Adresse?
Einerseits haben wir die IP-Adresse natürlich nachschauen bei wikileaks.org. Was ist eingetragen gesehen, oder? Die sieht man ja. Das ist nicht irgendwie geheim oder so. Das ist offen. Die Domain-Name-Services müssen ja eine Antwort geben können. Und von dem her findet man das sehr einfach raus. Einmal hat mir sogar noch so ein Mitarbeiter vom Julian Assange mal wieder ein Mail geschickt über die Adresse, die ich damals gebraucht habe. Und mir eben gesagt, ja, könntet ihr euch bitte die IP anpassen, es gibt eine neue.
Und das hat ja riesen Wellen geschlagen. Also nachdem das mal so richtig in Fahrt gekommen ist, sind ja die Medien erst recht los auf das Ganze.
Die sind schon am Freitag drauf losgekommen. Also nach den 3 Journalisten sind noch irgendwie 50 andere Journalisten gekommen an diesem Tag. Ich hatte nichts anderes als Anrufe und meine Combox war voll gewesen. Die ist bei Swisscom übrigens bei 20 Nachrichten voll.
Das langt dir nie hin.
Das hat nie gelangt. Das haben immer wieder Leute angeklopft, die zum Teil nicht verstanden, was die Journalisten haben wollen, aus der ganzen Welt übrigens. Also da habe ich einmal auf Englisch, einmal auf Französisch, dann wieder auf Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und alles gehabt. Die haben immer wieder angerufen den ganzen Tag und ab einem bestimmten Punkt haben wir dann gesagt, so, jetzt machen wir heute Abend eine Medienkonferenz in Bio. Und an dieser Medienkonferenz war dann AP, es ist Keystone gekommen und NZZ und das Bieler Tagblatt. Und dann ist das so aufgenommen worden, was wir gesagt haben, und durch die Welt gegangen. Also das Keystone-Bild, was dort gemacht ist, worden, das habe ich noch auf ganz vielen Webseiten wiedergefunden seither.
Was ist dort für dich die überraschendste Veröffentlichung gewesen? Bei welchem Sender respektive bei welchem Medienblatt, was auch immer?
Das war ein Beitrag in der Bilanz gewesen. Dort hat ein Journalist einen Artikel unter dem Titel «Machtnetz von Julian Assange, der Cyberpunk» veröffentlicht. Und dort drinnen ist jetzt zu reden gekommen, dass der Andreas Fink, ihm gehört die Firma Datacell, der hat ein bisschen vorher schon mit Wikileaks zusammen ein bisschen gehandelt, dass auf seinen Servern, die er in Island hat, gewisse Dienste da können laufen. Ich glaube, er hat sichergestellt, dass Zahlungen funktionieren. Irgendwie ein Zahlungsnetz. Der Journalist hat dann herausgefunden, dass er auch Mitglied von der Piratenpartei ist. Und dann schreibt er in einem Satz, also in einem Abschnitt in diesem Artikel explizit, IT-Experte Fink ist Mitglied der Online-Lobby-Piratenpartei, die er gemäss Sitzungsprotokoll mit 5'000 Franken unterstützte. Die 5'000 Franken hat er uns gespendet, das ist richtig. Zur Freude von Donny Simonet, Präsident der Piratenpartei. Simonet ließ vor Monaten den Domainnamen wikileaks.ch reservieren, später traf er Wikileaks-Gründer Assange zum Essen in der Schweiz. Ein bisschen vorher ist das noch ein bisschen anders gestanden, oder ist noch gestanden, dass ich vorher schon alles vorbereitet habe mit dem Assange, damit das so kommt. Und dann habe ich mich beschwert beim Journey und dann hat er wenigstens mal das abgeändert, dass es der Wahrheit entspricht. Und er hat auch dort den Zusammenhang, also er hat wirklich geschrieben, dass wir da ein Netz gesponnen haben, eine Verschwörung mit dem Assange zusammen, mit dem Fink und so. Alles vorbereitet.
Das klingt total nach Verschwörungstheorie.
Eben, er hat natürlich gestummen, ich habe mich nicht beschwert und schon hat er das ein bisschen entschärft und noch richtig hergeschrieben. Also immerhin, er hat es korrigiert.
Die ganze Wikileaks-Geschichte hat ja auch massivste Auswirkungen auf Piraten gehabt. Also ich glaube, die meisten Leute, die ich in der Piratenpartei kenne, sind wegen dem oder ab dem Zeitpunkt zu der Piratenpartei gekommen. Weil das ist derart massiv durch die Presse in der Schweiz und ich denke, das hat auch sehr viele Leute angezogen, oder?
Auf jeden Fall, man sieht so in Mitgliederstatistik, es hat einen enormen Peak gegeben. Man muss auch sehen, es sind wirklich wichtige Medien in der Schweiz auf uns aufmerksam geworden, sie unbedingt mit uns reden wollen. Ich erinnere mich da am Montag danach, also am Freitag ist es ja passiert, am 3. Dann 3 Tage später, am Montag, hat die Tagesschau gekommen und hat gesagt, ja, sie wollen unbedingt etwas bringen. Ich musste dann eben leider müssen in die Schule gehen und konnte dort nicht unbedingt irgendwie nach Zürich gehen oder so. Und dann gefunden, ja, sorry, ich kann sie nach Zürich kommen. Und dann haben sie gefunden, ah, nein, kein Problem, sie kommen nach Biel. Ich soll einfach eine Zeit und Ort nennen. Und ich fand, ja gut, Mittag in Biel geht gut, am 1 habe ich Unterricht, das heisst, hey, eine Stunde Zeit und das muss ja länger für die Aufnahme. Am 12. haben sie sich gemeldet und gefunden, ah, sie sind im Stau, sie sind leider verspätet. Und zwar etwa 3/4 Stunde und das ist natürlich nicht mehr gegangen, oder? Und dann habe ich gefunden, ja, leider geht's nicht, ich kann nicht warten, ich muss jetzt in die Schule. Und dann habe ich gefunden, ah, kein Problem, sie warten in Biel, wenn heige Pause. Das heisst, sie einfach nicht gewartet, bis sie 1,5 Stunden später eine 1/4 Stunde Pause hatte. Dann haben wir uns getroffen, das aufgenommen, bin wieder in die Schule.
Und also es läuft normalerweise ja also ganz anders. Da musst du bitte Betty machen, dass sie Zeit haben für dich.
Genau, wenn sie Ort und einen Zeitpunkt nennen, bist du einfach dann dort. Sonst ist es halt eine andere Story, oder?
Ja, ja, sonst bist du gerade draussen. Also so
genau, so ist es dann wirklich eine Woche lang gegangen. Also am Freitag war es schon enorm, Samstag war noch ein bisschen und am Montag ist es gerade weitergegangen. Und wir haben wirklich eine Woche nichts anderes gemacht, als um die 200-300 Medienanfragen beantwortet, schriftlich und telefonisch. Das hat natürlich zu einem enormen Mitgliederzuwachs geführt, das ist klar. Wir haben auch viele Aktivitäten bekommen, so im Forum und so. Also es haben sich die Leute davon interessieren. Und erstaunlicherweise, und nicht erstaunlicherweise, aber ich kann da fast sagen, endlich eure Politik. es ist wirklich bei den anderen Parteien angekommen, dass es uns gibt. Sie haben uns kennengelernt, sie haben gesehen, aha, oh, die sind dann international in den Medien, wenn irgendwie so etwas mit Wikileaks passiert, oder? Die haben das natürlich gemerkt. Ich meine, Al Jazeera hat noch angefragt und BBC World News und so, also der wichtige Medien.
Weißt du, bist du bei den Al Jazeera auftaucht?
Bei den Al Jazeera schriftlich, sie haben auch noch ein telefonisches Interview wollen, aber dort habe ich nicht können und dann ist irgendwie gestorben. Aber Al Jazeera hat gefragt, bei telefonisch können ein Interview geben, ja.
Also da gehörst du wahrscheinlich zu den wenigsten Schweizer, die dort irgendwie mal erwähnt worden sind, oder?
Ich glaube, der Oskar Freisinger war mal drin.
Okay, zwei, wow. Wieso war er drin gewesen? Weißt du das noch?
Er ist der mit Mialette und so.
Ja. Ist das ein positiver Artikel gewesen, den sie über dich geschrieben haben?
Es war neutral gewesen. Sie haben einfach geschrieben, dass wir haben den Domain registriert und halt mit Quote, die überall auf der ganzen Welt rum ist. Der Basketball hat auch so eine Quote, die überall ist gekommen. Also sie haben einfach berichtet, dass wir den Domain registriert und dass wir Wikileaks unterstützen. Der Guardian war schon noch ganz lustig. Ich habe dann ein E-Mail geschickt an die PPI-Mailingliste. Das ist meine Liste von der Parapartis International, also unsere Dachorganisation. Dort habe ich mal allen Piratenparteien erklärt, was auch wirklich passiert ist, weil die haben natürlich alle auch neue Mitglieder bekommen, alle auch Medieninteressen. Und dann haben sie natürlich auch müssen wissen, was ist passiert, damit sie kompetent Auskunft geben können. Dann habe ich alle möglichen Infos gegeben, wir haben uns dann auch koordiniert im Mumble, wir haben miteinander geredet, es hat internationale Meetings gegeben, abgesprochen, was kann man machen, wie kann man das jetzt ausnutzen. Das E-Mail, das ich geschickt habe, das war am nächsten Tag im The Guardian zitiert gewesen.
Das kommt halt davon, wenn man in einer Partei ist, wo Transparenz so hoch haltet, da geht alles raus.
Ja, das hat mich auch noch recht erstaunt. Vor allem, ich habe das Mail an eine interne Mailingliste geschrieben und am nächsten Tag ist es im The Guardian zitiert. Jedenfalls, es ist demnach abgegangen, wir haben Aktivität gehabt, wir haben eben auch bei den anderen Parteien ein bisschen Ansehen gewonnen. Sie sind so ein bisschen kribbelig geworden, haben sich so überlegt, ja, vielleicht muss man uns ernst nehmen, vielleicht sollten wir uns auch mal fragen. So hat zum Beispiel der Toni Brunner gedacht, hat uns dann tatsächlich ein paar Wochen später eingeladen, uns mit ihm zu treffen, damit wir miteinander reden können. Das ist wirklich das erste Meeting gewesen, wo nicht wir gefragt haben, ob wir uns treffen mit jemandem, sondern der Parteipräsident von der SVP hat uns proaktiv angefragt, ob wir uns mit ihm treffen können.
Ich kenne den Toni Brunner nur so von Vorträgen und natürlich vom TV. Ich glaube, es ist niemand verwundert, wenn ich sage, er ist mir nicht wahnsinnig sympathisch, so wie er rüberkommt. Wie ist der dir eingefahren?
Ja, so wie man ihn kennt. Mir denkt, er ist recht ehrlich, auf jeden Fall direkt. Er sagt halt einfach gerade, was er denkt. Aber es sind halt so, ja, so Floskeln, die ich nicht damit kann. Ich meine, wir haben zum Beispiel über Transparenzinitiativen geredet und ja, seine erste Reaktion war, es geht immer etwas an, wie viel Geld dass er für seine Kälber ausgeht oder irgend so etwas.
Aber zurück zu Wikileaks. Was mich natürlich dort schon noch interessiert, ist, so in letzter Zeit hört man ja so einiges Komisches von Wikileaks. Nach dem ganzen Krach, was da intern hatten und die Schlammschlacht, die sie da abgezogen haben, wo der Wikileaks nicht unbedingt gut tut, gibt es immer noch keine irgendeine Webpage, wo man irgendwo Sachen könnte aufladen. Gibt es Wikileaks eigentlich überhaupt noch?
Wikileaks gibt es schon noch, sie tun aber ein bisschen so, als ob sie kein Geld hätten. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch andere Plattformen. Man muss nicht zu Wikileaks gehen, um können whistleblowen. Man hat ja jetzt zum Beispiel, ja, das ist ein negatives Beispiel, aber man hat über Weltwoche gesehen, dass es so über Medien direkt kann gehen, so etwas. Es gibt auch andere Portale, wie zum Beispiel der Beobachter. Der Beobachter hat extra eine Plattform gemacht, wo man kann Dokumente aufladen und Infos weitergeben, anonym. Der Beobachter, wenn er es als genug wichtig erachtet oder allgemein als wichtig erachtet, dann bringt er so.
Der Partner da, wo der Julian Assange hatte, der hat OpenLeaks aufmachen. Von dem habe ich eigentlich auch nie etwas gesehen. Das war immer so ein Baustellzeichen unter openleaks.org. Hat es eigentlich mal etwas gegeben?
Ich habe es auch noch mal als Baustell in Erinnerung und als Ankündigung, dass jetzt alles besser kommt. Ich habe es ehrlich gesagt in den letzten paar Monaten auch nicht verfolgt. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob etwas ist gekommen. Aber ich denke, es wäre schon in die Medien gegangen, wenn jetzt da wirklich ein Launch wäre gewesen, richtig, oder?
Ja, richtig. Also das Letzte, was ich von Wikileaks gehört habe, ist, dass sie da eine Art Social Network aufbauen wollen.
Friends of Wikileaks.
Genau, und das habe ich dann auch wieder sehr komisch gefunden, was da genau die Idee ist. Weißt du, was da die Idee dahinter könnte sein?
Sie sagen ja, sie wollen Leute, die ähnlich denken, zusammenbekommen. Das heisst, du wählst Sprachen aus und tust dein Profil ausfüllen und sagst so, was die ausmacht. Sie matchen das mit anderen Leuten, die eben auch haben gesagt, welche Sprachen sie reden und was sie für Anliegen haben. so findest du wie Seelenverwandte oder wie man das nennen
will. Also wenn du irgendetwas hast, wo du findest, das ist daneben, dass du so an die Leute herkommst, wo du deine Dokumente abgeben kannst, das ist so ein bisschen die Idee?
Nein, ich glaube, das haben sie sogar explizit geschrieben, dass es nicht um Wikileaks selber geht, dass sie das auch nicht integrieren wollen. Es geht entweder darum, dass Leute können, wie Aktionen planen oder sich austauschen in ihrem Gebiet, was sie interessiert. Wenn man Ideen austauscht, dass etwas daraus entstehen könnte, zum Beispiel ein Projekt, das nicht der Allgemeinheit zu gut kommt.
Klingt an und für sich gut, aber sie machen sich doch auch mit dem etwas angreifbar, oder nicht?
Inwiefern?
Die Leute, die die ganze Wikileaks-Geschichte nicht so mögen, die werden natürlich versuchen, da reinzukommen, damit dass sie herausfinden, wer das ist da drin. Die Leute nimmt man doch ein bisschen genauer unter die Lupe dann, oder?
Ich weiss nicht, das sind nicht Leute, die kriminell sind oder etwas Illegales machen. Das sind ja Leute, die Anliegen haben. Ich habe mich da zum Beispiel auch registriert, einfach zum schauen, was man genau machen muss. Und mir wählt wirklich aus, was ist das Anliegen, wo ist man aktiv, in welchem Feld. Und ich habe da reingeschrieben, ich beteilige mich Piratenpartei, mir ist wichtig, dass wir unsere Freiheiten bewahren können, dass es zum Beispiel kein Computerspieleverbot gibt und dass vernünftige Regelungen beim Urheberrecht gibt und solche Sachen. Ich weiß jetzt nicht, bis jetzt habe ich noch nichts zugewiesen bekommen. Man bekommt ja, wenn ich mich richtig erinnere, 6 Leute zugewiesen von ihnen. Mit denen kann man dann kommunizieren. Ich sehe es dann, was passiert, aber grundsätzlich, was bringt es jemandem, wenn er herausfindet, dass ich jetzt in diesem Netz bin?
Wenn so gewisse Geheimdienste, jetzt gehe ich total in Verschwörungstheorie rein, wenn irgendwelche Fischen anlegen oder Schläfer überwachen, an diese Leute herzukommen und Überwachung?
Ich meine, es werden 6 Leute zugewiesen. Ich glaube, es ist schwierig, dort so eine Art Rasterfahndung zu machen oder so. Ich stelle mir jetzt nicht so gewaltig vor. Ich meine, ich kann mich irren, aber ich glaube nicht, dass dort wichtige Leute drin sind. Also, vielleicht schon ein paar wichtige Leute, aber da werden sicher auch sehr viele Leute drin sein, die einfach so ein Interesse haben und sich gerne austauschen mit anderen, die ehrlich denken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie so zu einem Netz wird von Terroristen oder so. Oder auch zu einem Netz, wo die Leute das Gefühl haben, sie sind Terroristen.
Aber wieso muss man da etwas separat auftun? Hat man da einfach nicht die bestehenden Medien nehmen?
Ich weiss es nicht. Ich meine, da müssen wir mal schauen, ob man irgendwie wieder mal Kontakt zum Julien könnte herstellen und mal direkt fragen. Dürfte aber auch schwierig sein in London. Nein, wo ist er jetzt? Großbritannien nehmen.
Ja, ich denke mir, im Moment hat er andere Probleme.
Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht besonders gut oder besonders schlecht. Also, wie ist das dem neutral gegenüber? Ich schaue mal, was kommt. Ich habe mal gefunden, Twitter ist blöd.
Nach Wikileaks, also es sind ja sehr viele Piraten reingekommen und das hat natürlich auch innerhalb der Piratenpartei einen Schwung gegeben natürlich. Andererseits natürlich auch organisatorisch einiges ausgelöst. Oder siehst du das anders? Hast du das anders empfunden?
Es ist natürlich schon so, wenn man mehr Leute ist, dann muss man sich anders organisieren. Wenn mehr Interesse da ist zum Mitarbeiten, muss man schauen, dass man die Leute einbringen kann. Wir haben natürlich schon angefangen, Sachen zu ändern oder zu optimieren und wir haben uns auch schon während Wikileaks müssen überlegen, was kommunizieren wir zum Beispiel. Dort haben wir dann auch spontan so eine Mailingliste erstellt und angefangen, so zu kommunizieren. Dann haben wir wie ein neues Mittel etabliert, oder? Das ist wie reingewachsen. Das heisst, wir haben dort nicht überlegt, was könnte man machen, sondern einfach gemerkt, das brauchen wir jetzt. Und dann auch angefangen, so zu arbeiten. Das ist ja dann auch recht gut gekommen, schlussendlich. Ich konnte zum Beispiel für NZZ Votum bloggen. Dort habe ich dann immer die neuen Beiträge über die Mailingliste angekündigt, dass wir im Piratenpad helfen können. Wir haben dort darüber auch andere Sachen koordiniert. Die Mumble-Meetings, die wir gemacht haben, haben wir herausgefunden, dass es eigentlich recht cool ist, sich im Mumble zu treffen und so Sachen zu planen. Wir haben dort ja zum Beispiel überlegt, ja, jetzt lasst uns die ganze Welt zu, es läutet die ganze Zeit schon nicht an, aber was wollen wir jetzt der Welt überhaupt sagen? Und dann haben wir auch recht lange Diskussionen darüber geführt und dann am Schluss die Digitalpolitik als grosse Idee gefasst, die wir dann auch den Medien so kommuniziert haben. Ich habe auch im Tagesschau-Interview von Menti geschaut, dass ich bei jeder Frage, jeder Antwort, die ich gegeben habe, hat das Wort Digitalpolitik eingebaut, damit auch garantiert alle Zuschauer das Wort Digitalpolitik hören.
Im Prinzip sind wir wegen dir jetzt in dieser Schublade drin und haben jetzt riesen Mühe, wieder aus dieser Schublade rauszukommen.
Nein, vorher sind wir ja in der Schublade gewesen, wir wollen einfach nur gratis File-Sharing machen und neu ist ja das gut, dass eben die Leute merken, ah, wir wollen Digitalpolitik.
Dann sind wir wenigstens in der Schubladenpolitik. Jetzt müssen wir nur noch aus der Digital-Schublade rauskommen und uns entfalten auf die Gesamtpolitik.
Nein, Digitalpolitik ist ja sehr wichtig. Wir werfen den anderen Parteien vor, dass sie die nicht haben. Also, dass sie keine Digitalpolitik haben, dass sie eben nicht wissen, wo sie her wollen in digitalen Fragen.
Also wir werfen denen das nicht vor, das ist ein Fakt.
Ja, klar.
denkt man auch erst im letzten Jahr, haben so die einzelnen Parteien angefangen, sich langsam damit zu befassen. Wie siehst du die Lage zu dem Thema?
Mir denkt so, dass sehr häufig so die Leute, die sagen, ja, ich will sich mit uns treffen, dass die sich mit uns treffen, weil sie spüren oder merken und auch sehen, irgendetwas passiert, was sie nicht verstehen. Das gibt wahrscheinlich auch ein bisschen das Gefühl, dass sie überfordert sind vielleicht mit der Situation bei so gewissen Fragen. Und wegen dem denke ich, dass sie sich gerne mit uns treffen, damit wir nochmal erklären können, was denn überhaupt unsere Anliegen sind, wo das wirklich die Probleme liegen und vielleicht auch in der Hoffnung, dass sie dann ein bisschen besser draus kommen und wissen, wie es läuft. Von dem her erstaunt es mich eigentlich auch gar nicht, dass die jungen Parteien eher die Ersten sind, die eben so Themen thematisieren. Sie sind eher die, die auch mal einen Twitter-Account haben und einen Facebook-Account haben und Freunde haben, die sie vielleicht auch dazu ein bisschen genötigt haben. Jetzt mach endlich einen Facebook-Account, ich will mit dir chatten und austauschen, oder? Und Bildchen tauschen. Nicht aus der Herangehensweise her, oh, jetzt gibt's da ein Facebook, machen wir mal einen Account und schauen mal, was die Jungen da machen. Ich meine, es ist ja auch normal, dass es dort eine gewisse Unerfahrung und ein Unwissen vorhanden ist, oder? Ich meine, es gibt auch andere Themen, die wahrscheinlich auch mehr weniger Ahnung haben als gewisse Leute, die das damals erlebt haben und noch so gelernt haben, wie es damals war.
Ich höre ja auch eher zur älteren Generation, wenn ich so mit Altersgenossen, die eben nicht aus der Informatik kommen, rede, das immer noch finden, ja, so quasi als Trend im Moment. Und eigentlich gar nicht bewusst ist, dass da eine Generation heranwächst, wo das eben nicht irgendein Trend ist, sondern Daily Life ist. Das ist ein wichtiger Bestandteil von ihrem Lebensraum. Einer älteren Generation ist das derart nicht bewusst. Also ich empfinde es als einen Generationskonflikt.
Ja, genau wegen dem sage ich ja auch nicht, sie weinen nicht. Also zum Teil ist es vielleicht gleich der Wille, der fehlt, aber grundsätzlich ist es einfach die Sorgfalt, die fehlt. Also ich sage nicht, jemand muss jetzt bewusst nicht dort richtig abstimmen. Also jemand, der gegen Computerspiele stimmt, bloß nicht gegen Computerspiele, weil er will jetzt allen Leuten das Hobby wegnehmen, sondern dem ist schlicht nicht bewusst, dass es für ganz viele Leute ein Hobby ist und dass das normal ist, dass man das macht. Der versteht es einfach nicht, oder? Was ich einfach natürlich den Leuten gleich vorwerfe, ist, dass sie sich ein bisschen schlau machen darüber. Ich meine, wir haben sie ja auch immer wieder angeboten. Wir schreiben immer wieder darüber und ja, vielleicht wäre es gescheit, einfach mal auf die zu hören, was machen.
Ja, absolut, weil es ist nicht seine Welt. Also, er kann sich nicht vorstellen, das ist eine sportliche Betätigung, weil du musst geistig topfit da sein, um so etwas zu machen. Und von dem her etwas sehr Positives ist. Und es ist ein Abreagieren. Also, nach einem so einem Ballergame-Spiel, dann bin ich erschlagen und überhaupt nicht aggressiv, sondern das ist faszinierend, aber das ist entspannt.
Dieser Meinung bin ich auch, ja.
Nach WikiLeaks ist bald einmal so das Thema Nationalratswahlen drankommen. Im Nachhinein gesehen, sind wir vorbereitet gewesen auf das?
Wir haben uns so gut ist gegangen vorbereitet, so kann man es sagen. Es ist, glaube ich, so von Anfang an klar gewesen, dass wir werden uns einen Plan machen und alles vorbereiten, dass dann am Schluss alles anders kommt, als wir denken. Das ist immer so, wenn man nicht mehr zuerst mal mitmacht. So ist es, glaube ich, so gekommen. Also, ich denke, ein bisschen weit haben wir gute Arbeit geleistet, ein bisschen weit sind wir ein bisschen überrumpelt gewesen, vielleicht auch ein bisschen überfordert. Wenn wir natürlich jetzt Fehler gemacht haben, aufarbeiten und nicht mehr machen, ist ja alles gut. Und das war eines der Ziele eigentlich. Also, wir sind dort hergegangen, die Nationalratswahlen zum Erfahrung zu sammeln. Das war eines der obersten Ziele gewesen. Natürlich auch bekannt zu werden und natürlich haben wir auch heimlich gehofft, das Gleiche jetzt zu machen, oder? Aber sehr wichtig ist natürlich die Erfahrung gewesen, die wir müssen machen, wo man nicht kann ein Buch lesen und dann hat man sie, wo man muss miterleben und wirklich merken, so ist es. Und das haben wir, glaube ich, gemacht.
Mal abgesehen von den ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir auch festgestellt haben, es ist ein riesen Aufwand, so einen Wahlkampf zu organisieren.
Oh ja.
Was sind für dich so die Sachen gewesen, die du mitnimmst aus dem Wahlkampf? Was sind deine Lehren gewesen, die du daraus rausgezogen hast?
Das allererste ist, man kann nicht genug früh anfangen. Man kann nicht genug früh anfangen, einfach nicht. Wenn man näher dran ist, muss man wirklich halt dran sein. Es gibt viel zu tun, man darf es nicht unterschätzen. Zum Teil habe ich auch das Gefühl, oh nein, jetzt schon wieder eine Stange und so. Es gibt einfach zu tun, es ist Arbeit und das müssen sich alle bewusst sein. Wenn man das nicht bereit ist, dann macht man es gescheiter nicht. Also, das ist sehr wichtig.
Wir haben da natürlich falsche Hoffnungen irgendwo gehabt nach Berlin, sind aber auch alle irgendwo extrem ausgepumpt gewesen und das für sehr lange. Haben wir uns da nicht total übernommen an dieser ganzen Sache?
Ich denke schon, dass ein paar Leute alles haben gegeben und jetzt halt schon ja, zu denen gehören, die ein bisschen erschöpft sind. Es haben ja auch ein paar Werbeaktivitäten abgegeben, sie haben nicht mehr so viel gemacht, sich müssen erholen. Ich habe mich auch ein bisschen erholen, ich habe ein, zwei Monate lang eigentlich nicht so viel gemacht, wie ich vor dem Wahlkampf, also so ein halbes Jahr vorher auch noch gemacht. Genug Leute haben ist einfach auch sehr wichtig. Nicht erst so eine Woche vor der Listeneingabe noch Leute suchen und so. Also so früh wie möglich die Leute bestimmen, so früh wie möglich auch sozial verbindende Absprachen machen. Wirklich Leute haben, die wollen, sie es zu machen und Leute haben, die dann auch wirklich helfen, was sie können. Und wenn man genug Leute hat, ich glaube, dann wird es auch weniger schlimm. Und wenn wir uns zum Beispiel das Sekretariat leisten können, dann hat man auch wieder Arbeiten weniger und so. Also ich denke, das kann nur besser werden.
Also was natürlich immer faszinierend ist bei dir, wie viele Leute, dass du eigentlich während deiner Amtszeit kennengelernt hast und zu wem, dass du alle Verbindungen hast. Wer findest du so das Eindrücklichste, wo du da so aus der Politkuchen, Politlandschaft kennengelernt hast?
Eine sehr beeindruckende Begegnung war sicher ganz am Anfang mit Fulvio Pelli eben. Er war eigentlich mein erster Gegenüber, der wirklich aus der Politik kommt und damit anfangen zu diskutieren und einfach so etwas von abgelöst hat, oder? Das war ziemlich am Anfang. Das hat mich recht beeindruckt dort, dass er eigentlich auf alle möglichen Sachen einfach gerade eine Meinung hat parat gehabt, die er vertreten hat und habe ich sehr viel gelernt dabei, also ich bin seither immer ein bisschen vorbereiteter bei diesen Treffen. Es war natürlich auch so, wir haben nicht gewusst, was überhaupt bei so einem Treffen interessiert. Es war das erste Mal, wir sind einfach mal hergegangen und haben geschaut. Und dann haben wir dann recht schnell gelernt, um was es denn wirklich geht, über was man redet und was die Leute interessiert. Ein bisschen später habe ich recht cool gefunden, mal das Fraktionszimmer von der SVP zu sehen, wo uns eben der Generalsekretär und die stellvertretende Generalsekretärin haben eingeladen. Das war dann so der erste Besuch wirklich im Bundeshaus gewesen, im Fraktionszimmer. Das hat mich also ziemlich beeindruckt. Dann ist es halt ein bisschen losgegangen, also da haben wir noch andere Leute kennengelernt und so, und das ist eigentlich wie immer gewesen. Sehr überrascht bin ich dann bei der Begegnung von Lukas Reimann gewesen.
Was ist an ihm so faszinierend?
Ich habe ihn ja über Transparenzinitiativen kennengelernt. Ich kenne halt die SVP und von so Leuten wie der Toni Brunner, der immer in den Medien ist und er irgendetwas wegen Ausländer sagt und ich einfach immer das Gefühl hatte, hallo, so kannst du mit Ausländern umgehen, oder? Und dann habe ich wirklich mal einen Nationalrat von der SVP kennengelernt und er hat eigentlich eine Gemeinsamkeit. Er macht Transparenzinitiativen und die wollen wir ja unbedingt. Das finde ich auch eine sehr wichtige Sache. Das war mir so auf den ersten Blick ziemlich widersprüchlich gewesen. Also ich habe mir so überlegt, hallo, wie kann das sein, jemand von der SVP? Und er will trotzdem Transparenzinitiativen, oder?
Hast du fast an dir selber gezweifelt?
Ja, genau. Ich meine, ich denke immer noch das Gleiche über die SVP. Also ich kann nicht mit ihrer Ausländerpolitik anfangen. Wie es aussieht, kommt es, glaube ich, nicht auf die Partei darauf an, ob man jetzt irgendjemand von einer bestimmten Partei Anliegen hat, die du mit ihnen teilst. Ist sicher keine hundertprozentige Deckungsgleichheit, aber es kann wirklich Teilbereiche geben, wo man einfach wirklich total das Gleiche will.
Ich möchte jetzt aber trotzdem noch auf das Thema kurz eingehen, Medienauftritt. Welchen Medienauftritt hast du das Gefühl gehabt, auf den bist du speziell stolz? Vielleicht verratest du mir auch. Wir sind ja da so ganz unter uns und es kriegt ja sonst niemand mit. Welchen findest du, ist gar nicht gelungen?
Ganz stolz bin ich auf das Interview bei Netzwoche über die Überwachung. Dort bin ich eingeladen worden bezüglich der Revision von BÜPF und WÜPF, dem Bundesgesetz und der Verordnung betreffend die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Bin ich eingeladen worden, vorzustellen, was dort unser Problem ist, was überhaupt allgemein die Problematik um die Überwachung gekommen ist, was spricht dafür, was dagegen, warum haben wir überhaupt das Recht darauf, dass wir nicht überwacht werden, oder eben, dass wir ein bisschen dürfen, anonym sein in der Gesellschaft drinnen. Das ist dann eine recht grosse Sache geworden, das heisst, sie im Print innen da ist auf der Titelseite angekündigt gewesen. Und da bin ich schon recht stolz gewesen. Also, ich habe mich dort so gut vorbereitet auf das Interview. Schurni hat mich voll verstanden und hat genau das hören und ich habe wirklich auch können kompetent reden, weil ich eben mich gut vorbereitet habe und das Interview ist wirklich einfach genial gekommen. Also da gibt es wirklich keine Stelle, wo ich muss sagen, das hätte ich jetzt besser sollen machen oder anders sollen sagen. Ich bin heute noch überzeugt davon.
Das ist ein guter Artikel, habe ich gelesen. Und mit wem bist du überhaupt nicht zufrieden?
Das war natürlich vor allem am Anfang gewesen. Es kommt leider selten vor, dass wir explizit als Experten angefragt werden. Ich habe bis jetzt auch wirklich nur selten die Möglichkeit gehabt, so ausführlich über ein bestimmtes Thema zu reden wie in der Netzwoche. Es ist übrigens schade, also ich würde sehr gerne noch häufiger über unsere Themen reden. Ich mache das sehr gerne, ich würde sehr gerne erklären. Alles, was vorher war, waren grundsätzlich Artikel, wo sie einfach ein Statement brauchte, wo man einfach etwas sagen musste. Dass sie mich gefragt haben, was ist unsere Meinung zu diesem Thema? Und dann tut der Schurni im Fließtext hin sagen, und die Piratenpartei findet auch, dass man so und so sollte. Und da habe ich natürlich schon am Anfang unerfahren, wie ich bin gesehen, Sachen gesagt, und ich im Nachhinein muss sagen, ja, eigentlich habe ich nichts gesagt. Es interessiert keine Sau und ja, hättest eigentlich auch nichts können sagen und der Artikel hätte den gleichen Wert gehabt. Und das ist natürlich ein Dreikommen näher. Also, man sieht es, ich schaue es näher an, ich habe gelesen, oh, okay, ich glaube, wenn ich so im Nachhinein schaue, sagst du mal anders, dann werden auch die Aussagen mit der Zeit immer gezielter, ein bisschen spritziger, ein bisschen griffiger, oder? Und ich denke, das ist so immer besser geworden.
Also, was mich natürlich noch würde interessieren, und du kannst das jetzt sicher jetzt mir auch erklären, jetzt, wo wir so unter uns sind, das Gerücht geht ja um, dass du aufgibst. Also, aufgibst als Präsident. Ist das so?
Also, unter uns werde ich das jetzt nicht sagen, aber für alle, die zuhören.
Das lässt dir niemand zu, wir wollen das Privatgespräch.
Also, das sage ich aber nicht.
Ah, an mir sagst du das nicht?
Nein.
Wieso nicht? Was habe ich dir gemacht?
Ja, du musst nicht immer alles wissen. Ich habe dir jetzt schon genug gesagt in dem ganzen Interview da. Ich mache es trotzdem, ich sage es. Jetzt habt mich fest, das Gerücht ist wahr.
Ja, und wieso? Wieso gehst du auf? Was hat dich so frustriert?
Es ist keine Frustration. Nein, ich denke es gar nicht. Ja. Ganz am Anfang, als wir es gegründet haben, ist ja die Frage gekommen, wer es machen will. Ich habe irgendwann mal gefunden, ja, irgendwie, du motzest immer und du machst nie etwas. Ich habe das als Chance aufgefasst, ja, ich kandidiere mal und dann kann ich mal etwas für Politik machen, mal etwas ändern vielleicht, oder? Mal proaktiv Sachen einbringen, statt eben immer nur zu motzen und zu sagen, ja, ist alles schlecht, ich habe keine Ahnung und überhaupt, ich gehe nicht mehr wählen, weil alles schlecht ist, oder? Wegen dem habe ich das gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, okay, es hat keine andere Kandidaten. Also am Schluss hat es zwei Gegenkandidaten gehabt, trotzdem. Also keine andere Kandidaten gehabt, gefunden, ja gut, ich kann mir das vorstellen, mache ich mal, ich kandidiere. Aber auch von Anfang an versprochen, dass ich bis zu den Nationalratswahlen bleibe. Ich meine, es ist ehrenamtlich. Ich habe das jetzt 2,5 Jahre lang gemacht, also sogar noch ein bisschen mehr. Es ist halt auch zeitintensiv, gibt viel zu tun. Ich würde einfach gerne mal auch etwas machen, was ich unbedingt machen will, was mir Spass macht. Das kann ich zwar jetzt auch, aber es gibt halt auch noch viele andere Aufgaben, die gerne mal jemand anderes darf machen, wo ich dann dafür kann, eben die Sachen machen, die mir wirklich Spass machen und vielleicht auch wieder ein bisschen Freizeit für anderes zurückbekommen.
Was denn? Also ihr wird doch stinklangweilig, wo nicht der Präsident den Posten.
Ich denke, ich werde schon etwas vermissen, das ist klar. Was mir Spass macht, ist wirklich Medienarbeit, Öffentlichkeit, also mit anderen Organisationen reden, mit anderen Parteien oder Nationalräten oder Politikern zu reden, Meinungen austauschen. Und ich meine, ich habe einen Lobbyausweis vom Lobbyistausweis von Lukas Reimann. Ich werde sicher weiterhin noch ins Bundeshaus gehen und mit Parteien über uns reden, über unsere Themen reden. Wenn ich darf, muss ich dann schauen, oder ob der neue Vorschlag einverstanden ist. Rede ich natürlich auch weiterhin mit Medien, tue weiterhin unsere Arbeit dort machen, zum Beispiel helfen bei Medienmitteilungen, und tue weiter bloggen, tue Twitter und alles. Das macht mir alles Spass.
Also, du wirst Präsident machen?
Ich werde auf jeden Fall einem Magnus helfen, ich werde schauen, ob ich auch irgendetwas wie Pressesprecher darf machen. Wir müssen mit Raffi schauen, ich will natürlich Raffi auch nichts wegnehmen, vielleicht können wir auch beide sein oder vielleicht kann man mir ja andere Aufgaben geben. Aber grundsätzlich, ich habe ja auch Medienkontakte und die müssen wir natürlich auch nutzen. Und mit den Schulis müssen wir auch immer wieder so den Kontakt pflegen, wieder mal mit Infos versorgen. Und ich denke, da wird sicher wieder zu Zusammentreffen kommen. Und ich werde natürlich auch dem Neupresi auch ein bisschen helfen, ihn unterstützen und ihm auch die Kontakte ein bisschen zeigen und ihm erklären, wie das geht. Also, es ist wirklich nicht so, dass ich einfach abhole. Ich werde das super übergeben, ich werde super auch Kontakt weitergeben, eben auch mit dem Neuen mal ins Bundeshaus gehen, ein bisschen mit den Leuten reden, überall vorstellen.
Du sagst, du machst auf Medienarbeit, du gehst Raffi helfen, schreibst Blog. Hast du aber nicht etwas total vergessen?
Hä?
Podcast?
Oh.
Nicht wichtig.
Ich habe 2 Sachen vergessen.
Was? Du hast 2 Sachen vergessen?
Ja, natürlich. Podcast. Ich bin natürlich weiterhin Parrot-FM-Reporter.
Ah, wir verlieren dich nicht?
Nein, natürlich nicht. Das macht natürlich auch Spass. Und zwar werde ich, wenn ich wieder mal ins Bundeshaus schaue, dass ich wieder mit Nationalrat reden kann und spannende Aussagen mit heimbringen, die man auch in den News oder in sonstigen Podcasts verwenden kann. Selbstverständlich. Was auch ist, ich werde, falls das Piratengericht eingeführt wird, auch als Piratengerichtspräsi kandidieren.
Ah, okay. Also dann wirst du da ja wieder einen sehr hohen Posten anstreben.
Ja, aber da gibt es hoffentlich weniger zu tun.
Also dürfen wir nicht streiten, dass du nichts fest zu tun kriegst?
Streit ist eh schlecht. Glaubt mir's. Macht's nicht.
Dementsprechend werden wir noch sehr viel von dir hören, hauptsächlich bei Parrot FM, wie auch als Vorsitzender vom Schiedsgericht.
Man muss natürlich sagen, falls das Schiedsgericht eingeführt wird. Das ist natürlich alles andere als gesagt, dass wir uns der Versammlung vorstellen und schauen, was die Versammlung entscheidet. Aber ich hoffe es natürlich, dass es eingeführt wird, auch ich persönlich als gute Idee erachte.
Und da werden wir sicher noch viel darüber hören, was da die verschiedenen Meinungen sind, wie das eingeführt wird etc. Was mich auch noch interessieren würde, was müssen wir Piraten achten, wenn wir einen neuen Präsident wählen?
Es sollte grundsätzlich jemand sein, der ruhig bleiben kann, auch wenn es halt mal etwas ist, was irgendwie brennt und was wirklich wild zu und her geht. Aber es ist natürlich wichtig, dass man dort nicht Nerven verliert. Und ich denke, mit dem ist schon sehr viel gemacht. Man muss auch sehen, wir haben hier häufig mit Medien zu tun, die halt die anrufen und irgendetwas wissen wollen. Und dann muss man eben auch ganz ruhig antworten können. Es kommt vielleicht vor, dass man sich mit Organisationen oder mit Parteien trifft, wo es auch mal sein kann, dass sie vielleicht nicht so fancy von uns. Wir sind zwischen mal im Institut für geistiges Eigentum gewesen und haben dort dürfen unsere Petition abgabeterror.ch vorstellen. Und da muss man natürlich schon auch eine dicke Haut haben. Also man muss nicht gerade alles, was gesagt wird, persönlich nehmen.
Er muss also dicke Haut haben, muss total ruhig sein und muss trotzdem gut können schnurren.
Also nicht ruhig sein, sondern können ruhig bleiben.
So eine ausgeglichene Persönlichkeit.
Ich würde sagen, es ist natürlich in einer Stresssituation falsch, wenn er noch depressiv hat, davon um Stress und hypern. Also das darf natürlich nicht passieren. Grundsätzlich denke ich, passen dort verschiedene Charaktere. Also ich denke nicht, dass man es jetzt auf einen Typ Mensch einschränken kann. Wichtig ist wirklich, dass man dieser Person zutraut, dass sie halt die Ruhe bewahrt, wenn alle anderen Stress und alle anderen am Hyperen sein und man dann auch gute Entscheidungen treffen kann, zusammenarbeiten mit dem Vorstand, oder?
Also es gibt sicher diverse Leute, die sich das überlegen, so etwas zu machen und sich vielleicht auch dann zutrauen, aber wo wahrscheinlich die meisten Angst haben, ist einfach wegen dem Zeitaufwand. Also wie viel Zeit ist eigentlich realistisch? Wie viel Zeit muss man können mitbringen für so ein Amt?
Also im Idealfall jeden Tag auf Abruf, wenn halt etwas passiert. Es kann sein, dass ab und zu ganz lange nichts passiert und dann auf einmal kommt alle zwei, drei Tage wieder etwas, wo man spontan immer wieder Anrufe von Medien bekommt. Dann wieder das Radio, das unbedingt eine Aussage braucht, wo man ein Festnetztelefon braucht, damit es gut tönt. Dann muss man wieder schauen, dass eine Medienmitteilung gemacht wird und irgendwie mit den Leuten schauen, dass die Fragen, die die Medien stellen, auch beantwortet werden. Dass man dann wieder eine ruhige Phase hat, dann wieder muss kumpeln. Also, es ist einfach nicht berechenbar, was ich damit sage.
Was muss man denn so als Schnitt können mitbringen? Also, das muss sich auch jeder Kandidat überlegen. Ob das neben dem Berufsleben, neben dem Privatleben vor allem auch irgendwie noch reingeht. Also, was ist so das Minimum?
Es ist schwierig, hier Stunden zu nennen, weil es so unterschiedlich ist. Also, ich muss jetzt wirklich gut rechnen, aber ich denke mal, wenn man so etwas macht, ist ein 100% Job schon recht viel. Also, wenn man nur 80% Job hat, denke ich, wird man es besser prestieren, als wenn man noch jeden Tag arbeitet, weg ist und ja.
Also mit 1 bis 2 Tagen pro Woche, denkst du, ist das Amt zu erfüllen?
Ich auf jeden Fall. Ich denke, das schafft man so. Eben, es kann wirklich wochenlang nichts sein. Es kann sein, dass man auf einmal eine Woche lang halt jeden Abend ein paar Stunden dran hockt und etwas macht.
Klar, also das verstehe ich natürlich. Also ist natürlich, ein Schnitt ist immer schwierig. Also es ist ja kein 9-to-5-Job, sondern es ist einfach wirklich, wenn es braucht, dann ran und sonst eben nicht. Was sehr schwierig unter den Hut zu bringen ist für jemanden, der normal berufstätig ist.
Das sagen wir es vielleicht so, ein flexibler Arbeitgeber ist von Vorteil, weil dann kann man auch mal einmal sagen, oh, ich muss jetzt ein bisschen früher gehen oder ich muss jetzt einfach mal heim. Es gibt viel zu tun, wenn man das kann, dann ist man sicher gut dran. Es ist sicher keine Voraussetzung, ich meine, man kann so Arbeit auch abdelegieren, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass viele Medien halt dann gleich unbedingt mit dem Präsi reden und nicht mit irgendeinem anderen Typ, der irgendetwas sagt, wo sie nicht das Gefühl haben, es ist nicht so wichtig, wie wenn es der Präsi sagt, auch wenn es nicht stimmt, aber sie hat das Gefühl.
Jeder will natürlich irgendwo den Chef immer haben.
Genau, so ist es.
Vielleicht so zum Schluss noch, was denkst du, was werden die grössten Herausforderungen für den neuen Präsi sein?
Ganz wichtig ist, dass wir jetzt nach den Wahlen uns wieder sammeln können, wieder weitermachen und uns verbessern, damit wir bereit sind für die nächste Wahl. Und das ist das, was wir schlussendlich wollen. Wir wollen Gesetze ändern, wir wollen Sitze haben, oder? Das wird natürlich in den nächsten Monaten, ich würde sagen, sogar in den nächsten 2-3 Jahren, sehr viel Aufbauarbeit sein, wo man wirklich Zeit muss investieren. Da spielen die Sektionen eine grosse Rolle. Die müssen natürlich sich jetzt auch wieder finden. Die müssen schauen, was sie jetzt im Kanton machen. Jetzt liegen ja Ende dieses Jahr einige Gemeinderatswahlen im Kanton Bern zum Beispiel an. Also auf kommunaler Ebene Sachen. Ich nehme an, das ist in den anderen Kantonen auch so.
je nach Veranlagung eben auch die Arbeit könnt verteilen. Also der eine kann vielleicht besser mit Presse umgehen und der andere kann vielleicht eher intern besser kommunizieren und der andere ist in sonst irgendwie Organisationstechnik besser. Also dass man das auch optimal kann zuschneiden für die einzelnen Leute, dann fällt es jedem auch viel einfacher.
Diesbezüglich kommt ja an der nächsten Versammlung auch ein Antrag, dass der Vorstand abgeändert wird. Das haben wir ja in der letzten News gehört. Dort soll ja der Vorstand gesplittet werden. Es soll 5 Leute geben, die im Präsidium sind, 5 Leute, die in der Geschäftsleitung sind. Ich denke, wenn man das jetzt so trennt, wie wir das vorhaben, auf je 5 Leute, dann kommt es sicher auch besser. Und dann gibt es sicher auch zum Teil für eine Präsi weniger zu tun, aber auch für die Geschäftsleitung weniger, um eben die Last auf mehr Leute aufteilen und auch eine klare Kompetenztrennung zwischen Strategie und Operativ hat.
Zusammenfassend kann man sagen, du hast sehr eine spannende, vielfältige, auch sehr anspruchsvolle Zeit jetzt als Präsika und bleibst uns aber erhalten, respektive wirst in Zukunft wahrscheinlich sogar schauen, dass wir weniger streiten. Kann man das mal so ganz kurz zusammengefasst so sehen?
Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Zusammenfassung.
Ja, dann herzlichen Dank für das Interview, es war sehr spannend gewesen. Ich hoffe, dass wir bald wieder ein neues machen können. Dann über deine ersten 100 Tage als Piratenrichter.
Genau. Arr.
Danke dir und tschüss.
Danke auch dir. Ciao, Rico.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spass gemacht wie uns. Ihr findet weitere Informationen zu dem Thema in unseren Shownotes auf dem Blog. Wir würden uns riesig freuen über euren Kommentar. Direkt auf unserem Blog via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch, auf iTunes, via Twitter, auf Google+, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was euch sonst alles einfällt. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heisst auf Parrot FM Interviews. Ah ja, fast vergessen. Das natürlich auch noch.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.